erklärt das ein bisschen schlecht. Richtig.
Also ich mag Hertha.
Auf wei, auf wei, auf wei.
Kulinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag, hier sind Kulinas Erben. An meiner Seite begrüße ich wie immer ganz herzlich Alex Feuerherd.
Wie immer einen wunderschönen guten Tag.
Und Alex, dir obliegt es heute mal unseren heutigen Gast, der uns heute zu sich eingeladen hat, nach Hennef vorzustellen.
Genau, wir befinden uns in Sportschul City in Hennef, wie gesagt, bei Patrick Völkner. Erstmal guten Abend, Patrick.
Schönen guten Abend.
Patrick Völkner vorzustellen ist ein bisschen wie die berühmten Eulen nach Athen zu tragen, denn man sollte ihn kennen auf Twitter als Fögi79, Fögi natürlich mit UE geschrieben, ganz klar. Und er ist der Spox, oder sagt man Spox? Nein, man sagt Spox, nicht wahr?
Spox.
Der Spox Schiri-Check-Experte, das ist ein richtiger Zungenbrecher mal. Patrick veröffentlicht in regelmäßigen Abständen also diesen Schiri-Check, über den wir heute Abend sprechen werden. Er ist außerdem ein Schiedsrichter-Fan. Kann man das so sagen?
Absolut, das trifft's. Und ich würde sagen, schon seit 10 Jahren. Einen Fanclub habe ich allerdings bislang noch nicht aufgemacht, aber das ist in Planung.
Also in Hennef entsteht demnächst der erste Schiedsrichter-Fanclub. Das werden wir gerne begleiten hier bei Kulinas Erben.
Dazu können wir allerdings sagen, dass Markus Merk bei seinem ersten Bundesligaspiel auch einen Fanclub dabei hatte.
Mutti und Vati.
Nein. Das kein offiziell organisiert natürlich, aber es wurde ein Transparent aufgehängt. Damals vom 1. FC Köln. Merk war 26 Jahre. Und was stand auf dem Transparent drauf?
Alles Gute, Markus.
Nein. Weißt du es?
Gut Pfiff.
Merk merkt alles.
Hübsch.
Ja. Vielen Dank, Alex. Da haben wir schon mal einen Namen für den Podcast diese Woche. Wir wollen also gleich mal ein bisschen mit Patrick sprechen, wie er dazu gekommen ist, ein Schiedsrichterliebhaber zu sein. Dazu haben wir jede Menge Fragen bekommen von lieben Hörern und natürlich obligatorisch sprechen wir über die vergangenen Spieltagsszenen, Kuriositäten und hoffen da ein bisschen Aufklärung sorgen zu können. Und zum Schluss sprechen wir dann ausführlich über den Schiri-Check von Patrick. Das alles jetzt bei Kulinas Erben.
Wenn Sie den aus Leverkusen mit einer anderen Haarfarbe in Erinnerung haben, dann liegt das daran, dass er sich die Haare hat färben lassen.
Kulinas Erben, Folge 16, fast live aus Hennef, aus dem Hause Völkner. Und der Patrick ist geouteter Schiedsrichter-Fan. Wie wird man sowas? Also ich habe ja mit Alex jetzt schon jemanden kennengelernt, der so eine Art Regelfetischismus ausgebildet hat. Wie hat es bei dir angefangen, dass du dich so für Schiedsrichter interessiert hast?
Ja, erstmal bin ich verwundert, dass ich geoutet bin. Also das scheint ja dann doch irgendwie ein Makel zu sein, sich für Schiedsrichter begeistern zu können. Aber das ist mir auch egal.
Nicht jedes Outing ist ein Makel. Das ist ja ein völlig falsches Verständnis in unserer Gesellschaft. Von daher, ich möchte das als etwas komplett Positives hier verstanden wissen.
Dann habe ich da zu viel hineininterpretiert. Wie auch immer, ich bin jetzt seit, ich würde sagen, über 10 Jahren sowas wie Schiedsrichter-Fan, wenn man es so nennen will. Und ich bin, man könnte sagen, Seiteneinsteiger. Sprich, ich hatte mit Schiedsrichter früher gar nichts am Hut. Ich habe Fußballspiele geschaut, wie jeder andere Fan auch. Nur bin ich ein ziemlicher Statistik-Nerd. Und irgendwann war es mir nicht mehr genug, die Spiele aufzuschreiben, die Torschützen mir anzugucken und vielleicht auch irgendwie besondere Spielminuten für besonders ästhetisch zu empfinden. Also darüber könnte man auch mal reden, dass ein Tor in der 28. Minute schöner ist als in der 37. Aber das lassen wir mal hier weg. Jedenfalls dachte ich mir, guck doch mal auf die Schiedsrichter. Und habe mir dann die Frage gestellt, welcher Schiedsrichter pfeift eigentlich welches Spiel? Ja, und das war der Anfang. Dann habe ich mich Schritt für Schritt begonnen, für Schiedsrichter zu interessieren und auch die Frage zu stellen, welche Typen, welche Persönlichkeiten stecken denn eigentlich dahinter?
Und hat sich bei dir was rausgebildet, was rauskristallisiert? Auf was für Schiedsrichtertypen stehst du?
Stehen, ja, das ist ein schöner Ausdruck. Also ich glaube ja, dass ich da doch eher Mainstream-lastig bin, wie man das heutzutage sagt. Und die Schiedsrichter favorisiere, die so dem klassischen Bild entsprechen. So ein bisschen ruhig, abgeklärt, die also sich nicht übermäßig hervortun, die sich eher zurücknehmen. Und glaube schon, wenn ich da schon mal zwei Namen ins Spiel bringen kann, dass so Figuren wie Knut Kircher oder Florian Mayer doch dem Ideal am nächsten kommen. Und deshalb finde ich die bei aller Objektivität schon derzeit am besten.
Also das heißt auch, wenn du siehst, die beiden Pfeifen, das freut dich dann auch? Ja. Also so wie andere vielleicht denken, geil, der Robben spielt, dann sagst du auch, ja schön, die Spielleitung übernimmt einer, dem vertraue ich das Spiel gerne an.
Also ich freue mich dann, wenn der Schiedsrichter pfeift, den ich auch für dieses Spiel angesetzt habe in meinen Tippspielen, dann freue ich mich. Ansonsten würde ich sagen, es ist natürlich gut für den Fußball, wenn die guten Schiedsrichter auch möglichst viel zum Einsatz kommen, aber es ist nicht so, dass ich hier eine Party schmeiße, wenn Knut Kircher irgendwie eingeteilt wird. So weit ist es dann zum Glück noch nicht, dann müsste man sich in der Tat Sorgen um mich machen.
Aber du hast es gerade schon einmal eben durchklingen lassen, du hast ein Tippspiel ins Leben gerufen und da geht es auch um Schiedsrichter. Alex, du kennst das Tippspiel,
ja.
In Grundzügen kannst du es erklären?
Es geht im Wesentlichen darum, dass eine Community von, ich weiß nicht wie vielen Leuten, das wird Patrick gleich uns gleich sagen können, tippt, welcher Bundesliga-Schiedsrichter am Wochenende welches Bundesligaspiel pfeift. Also genauso wie andere auf Ergebnisse setzen, setzen die Herren und Damen möglicherweise. Nur Herren, Patrick, ich glaub, ja. Patrick nickt bei nur Herren, tippen sie Schiedsrichtereinsetzungen und überlegen sich also, wenn da Bayern München gegen Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen spielt, wer kommt denn für dieses Spiel in Frage? Was könnte sich der DFB dabei gedacht haben? Wen könnte er da angesetzt haben? Und da geht es nach einem bestimmten Punktesystem. Dazu sagen, dass Patrick das vorhin auch erklärt hat. Es gibt 3 Punkte für die komplett richtige Einsetzung. Wenn also Schiedsrichter XY wirklich Partie 1, Verein 1 gegen Verein 2 pfeift, gibt es 3 Punkte. Und wenn der Schiedsrichter überhaupt am Spieltag eingesetzt wird, unabhängig davon, wo er ist, da gibt es sozusagen den Tendenzpunkt, nämlich einen Punkt. So wird das gemacht und wo andere Ergebnisse tippen, wie gesagt, tippt ihr die Schiedsrichter. Finde ich tatsächlich extrem nerdig. Auf die Idee würde ich wahrscheinlich dann doch nicht kommen. Finde ich aber ganz wunderbar und gucke da auch oder habe immer mal wieder da reingeguckt, um zu sehen, was wird denn dort so prophezeit und fand die Trefferquoten doch oftmals erstaunlich gut.
Also wir haben ja eine Liste von 22 Bundesliga-Schiedsrichtern und pro Spieltag gibt es 9 Partien. Und dann sitzt du da und überlegst, der Gräfe, der hat jetzt die letzten 3 Spieltage 2 Spiele gepfiffen, der kriegt mal eine Pause. Und dann guckst du beim nächsten vielleicht, was weiß ich, Marco Fritz, der kriegt jetzt mal wieder ein Spiel. Oder wie läuft das dann?
Also ich sehe bei dir durchaus Potenzial. Du solltest dir vielleicht auch überlegen, da mitzumachen. Das sind in der Tat schon die ersten Überlegungen. Dazu gibt es noch andere Gesetzmäßigkeiten, ja, wie die, also man findet ja auch noch eigene Namen dafür, das ist dann auch mal ganz nett, wie die PVDS-Regel, ja,
das heißt?
Also Perlen vor die Säue, ja, das heißt also, dass für Top-Spiele natürlich Top-Schiedsrichter eingesetzt werden und möglichst für die uninteressanteren Partien, wie ich sage jetzt mal, Fürth gegen Hannover, da wäre jetzt vielleicht ein Knut Kircher auch ja, zu viel des Guten. Ja, also solche Gesetzmäßigkeiten gibt es. Dann gibt es Dorekong, ja, doppelt regionale Kongruenz. Jetzt wird es extrem nerdig, ja, ich weiß. Aber das heißt eigentlich, dass bestimmte Schiedsrichter natürlich bestimmte Vereine nicht pfeifen. Mhm. Aber haben ein konkretes Beispiel vor kurzem gehabt. Herr Perl aus München würde in der Regel nicht Augsburg pfeifen und nicht Nürnberg. Aber da die beiden Mannschaften gegeneinander gespielt haben, wurde er für dieses Spiel eingeteilt. Das ist zum Beispiel auch so eine Gesetzmäßigkeit. Es ist schon sehr komplex, wie du merkst, aber es macht natürlich auch sehr viel Spaß.
Und das ist ein öffentliches Spiel?
Im Grunde ja. Also ich habe einen Kumpel, mit dem mache ich das jetzt wirklich fast 10 Jahre und habe dann in dem Schiri-Forum, was es in der Tat gibt, das mal angeleiert und habe dann noch ein paar andere Bekloppte gefunden, die sich dem angeschlossen haben. Das ist aber sehr unregelmäßig, wer da mitmacht. Aber es gibt immer wieder Leute, die auch Spaß haben, ein bisschen zu mutmaßen und in die Schiri-Glaskugel zu schauen.
Okay, wenn wir dürfen, werden wir das auf unserer Seite einfach mal verlinken und dann können die Leute sich mit dir in Verbindung setzen.
Gerne, gerne.
Wir wollen ja gerne dafür sorgen, dass die Colinas Erbenhörer zu Schiedsrichter-Fans vielleicht dann noch Nerds werden. Auf jeden Fall eine sehr schöne Idee und daraus, aus diesem ganzen Nerdtum, hat sich dann auch irgendwann entsponnen, dass du über Schiedsrichter schreibst.
Richtig, ja. Ich habe dann natürlich mir auch die Frage gestellt, wer sind denn diese Figuren, die dahinter stehen? Also immer nur einen Namen hinzuklatschen, bringt es ja auch nicht. Und habe versucht, so Profile zu erstellen von den Schiedsrichtern. Was für Typen sind das? Wie treten die auf? Was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Und ja, vielleicht auch, was steckt im realen Leben für ein Mensch dahinter? Wobei man das nur sehr bedingt natürlich beurteilen kann. Aber das hat sich dann sukzessive gesteigert, dass man sich immer mehr dafür interessiert hat. Und natürlich dann auch für das Spiel selbst. Das ist, spielt ja auch noch eine Rolle, nämlich für die Regelauslegung im konkreten Fall. Und dass man sich immer mehr damit befasst, sich reinliest und dann vielleicht so zum kleinen Experten wird oder auch nicht. Also den ultimativen Experten haben wir hier in der Runde. Das würde ich mir nicht anmaßen. Aber wie das so ist, man stolpert hinein, möchte ich sagen.
Ja, wunderbar. Und über den Schiri-Check wollen wir nachher natürlich noch ausführlich reden. Und wer den Schiri-Check schon mal gelesen hat, der weiß auch, dass Patrick sich durchaus im Regelwerk gut auskennt. Von daher kann er jetzt auch gleich mitreden, wenn es darum geht, eure Fragen zu beantworten.
Da ja die Erfolge ausgeblieben sind bisher, habe ich gedacht, fange ich mal an, was zu verändern und habe eine andere Brille gewählt.
Auf fokusfußball.de gab es wieder einige Kommentare unter dem letzten Podcast. So hat zum Beispiel Möckmöck einen Haufen Fragen eingereicht, die wir jetzt nicht in allen Punkten beantworten können. Das wird vielleicht ein bisschen zu lange dauern. Und einige Fragen haben wir auch in den vorherigen Podcasts schon beantwortet. Aber zum Beispiel schreibt er hier zum Ermessensspielraum: Ich denke, generell sollte der Ermessensspielraum immer so klein wie möglich gehalten werden, denn der Schiedsrichter soll zwangsläufig nicht in den Mittelpunkt der Diskussion kommen. Das kommt er nämlich, wenn der Ermessensspielraum seiner Meinung nach zu groß ist. Oft halte ich es auch für unnötig. Beispiel Rückpass. Wieso schreibt man nicht eindeutig fest, dass jeder Rückpass mit dem Fuß vom Torwart nicht aufgenommen werden darf? Dann ist die Situation sowohl für den Schiedsrichter und, was auch nicht vergessen werden sollte, für den Torwart einfach. Tja, Alex, der Ermessensspielraum. Immerhin, er schreibt schon nicht Fingerspitzengefühl, sondern Ermessensspielraum. Mhm. Aber was sagst du, so ganz klar zu sagen, nehmen wir das Beispiel Rückpass. Man darf den Ball immer, egal ob es ein Querschläger ist, oder ob es ein gewolltes Rückspiel ist, man darf ihn nicht aufnehmen.
Und das ist gerade ein gutes Beispiel dafür, wie ich finde, warum es nicht sinnvoll ist, diese Ermessensspielräume noch weiter einzuschränken. Die Rückpassregel ist geändert worden vor etwas mehr als 20 Jahren, Anfang der 90er. Damals wurde das Spiel immer unansehnlicher, immer zäher, was auch daran lag, dass die Spieler eben berechtigt waren, nicht nur den Ball zu jedem Zeitpunkt zu ihrem Torwart zurückzuspielen, das Recht haben sie heute selbstverständlich weiterhin, sondern der Torwart konnte im Grunde genommen den Ball beliebig oft aufnehmen, wieder ablegen, wieder aufnehmen und so weiter und so fort. Das Ganze wurde also mehr und mehr zu einem immer unansehnlicheren taktischen Mittel, bis dann die internationalen Regelhüter eingeschritten sind und gesagt haben, das ändern wir jetzt. Wir untersagen jetzt die Wiederaufnahme des Balles durch den Torwart mit den Händen nach einem kontrollierten Zuspiel mit dem Fuß. Der Ermessensspielraum besteht ja nur darin, für den Schiedsrichter sozusagen festzulegen, wann ist ein solches Rückspiel kontrolliert, wann ist es sozusagen absichtlich und warum um alles in der Welt sollte man einen Querschläger, eine Kerze, also irgendeinen abgefälschten Ball, warum um alles in der Welt sollte man das auch ahnden, wenn der Torwart diesen Ball aufnimmt. Das entspricht ja gar nicht dem Sinn und Geist der Spielregeln da zu pfeifen, weil das ja gar nicht in diesen Bereich fällt, wo man sagen würde, hier geht es um eine Taktik, um ein Spiel zu verzögern oder ähnliches. Insofern halte ich das gar nicht für sinnvoll, an dieser Regel dahingehend irgendwas zu ändern an der Auslegung. Wie ich überhaupt kein Freund davon bin, Ermessensspielräume da großartig einzuschränken. Das Ganze wird mir insgesamt zu steril. Der Schiedsrichter wird dann so ein reines ausführendes Organ, das da steht und gar nicht mehr ein Spiel zu lesen hat, sondern nur noch mechanisch irgendwas umzusetzen hat. Und ich glaube, dass die Popularität des Fußballs gerade auch daraus resultiert, dass es Spielräume gibt, die er auszulegen hat, die er zu gewähren hat, dass er auch einfach sich Gedanken darüber machen muss, was ist hier absichtlich, was ist nicht absichtlich und sich Gedanken darüber machen muss, welche Taktik könnte bei den Spielern dahinter stecken, ist ein Handspiel jetzt strafwürdig oder nicht. Natürlich gibt es immer wieder Grenzbereiche, aber ich glaube, dass gerade das auch den Fußball spannend macht. Ansonsten kommen wir schnell in den Bereich, den es, glaube ich, beim Hockey gibt, wo man dann eben hingeht und dem Spieler einfach den Ball an den Fuß, glaube ich, schießt. und es gibt eine Strafecke. Und wenn wir in ähnlicher Form sagen würden, wir machen jedes Handspiel strafbar, dann wird natürlich es dazu kommen, dass die Spieler hingehen und sich eine Technik aneignen, mit der man dem Gegenspieler absichtlich den Ball an die Hand schießen kann. Da gibt es immer einen Strafstoß. Ja, oder es gibt bei jedem Rückpass dann einen indirekten Freistoß, egal ob es jetzt abgefälscht war oder nicht. Also das führt nicht weiter, das macht auch nichts attraktiver. Im Gegenteil, es schränkt unwahrscheinlich ein, es mindert die Attraktivität. Und deswegen bin ich ein großer Verfechter, diese Ermessensspielräume beizubehalten. Und glaube auch, um das zu dem Punkt abschließend noch zu sagen, dass, ich möchte jetzt nicht fies werden, aber hinter diesem Bedürfnis, alles komplett zu verrechtlichen, zu regulieren, auch so eine Haltung, manchmal steckt vielleicht, ich weiß nicht, ob das bei dem Fragesteller so ist, aber so eine Einstellung steckt so, wir müssen möglichst wenig Spielräume gewähren oder möglichst wenig Freiheiten da gewähren, um alles irgendwann, alles seine Ordnung und seine, alles in seinen Ordnung hat, in seinen Bahnen verläuft. Ich finde gerade dieser Umgang mit Freiräumen und mit Freiheiten ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die die Attraktivität des Fußballs auch ausmacht. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, die einzuschränken, weil das Ganze sonst immer steriler wird, immer vorhersehbarer und letztlich überhaupt nicht zielführend ist. Deswegen bin ich ein großer Gegner der Einschränkung von solchen Geschichten, ohne da was unterstellen zu wollen. Also da stehe ich tatsächlich mal komplett auf der anderen Seite und würde auch sagen, halte ich nicht für sinnvoll, nein.
Wie ihr gemerkt habt, ist das ein Herzensthema für Alex. Da hat er sich, glaube ich, schon sehr darauf gefreut, dass er diese Frage beantworten durfte hier im Podcast. Patrick, trotzdem die Frage an dich. Bist du ein Freund von Ermessensspielräumen oder würdest du da, wenn vielleicht auch nur in Punkten, eine Gegenrede wagen?
Also ich würde es ja gerne, aber ich muss ihm leider vollständig zustimmen. Das ist so ein bisschen, bin ich jetzt an Herrn Beckenbauer erinnert. Der äußert sich dann ja auch immer gerne und sagt, er möchte klare Regeln haben, eindeutig, Abseits ist Abseits und Hand ist Hand. Da muss man sich das mal konkret vorstellen, wie das dann aussieht. Ja, also es geht ja darum, auch, wie du richtig gesagt hast, im Sinne des Spiels das zu machen. Und das ist nun mal im Sinne des Spiels, dass man differenzieren muss. Und Regeln kann man nun nicht ganz genau auf jeden Einzelfall zuschneiden, sondern muss die abstrakt halten. Und deswegen glaube ich, dass es so, wie es ist, richtig ist. Man kann vielleicht hier und da immer noch überlegen, ob man was ändert. Aber im Großen und Ganzen macht das ja im Übrigen dann ja auch einen guten Schiedsrichter aus, dass er den ihm zur Verfügung stehenden Ermessensspielraum richtig ausschöpft. Und ja, deshalb kann ich ihm leider nur zu 100% zustimmen. Ich würde ja gerne irgendwo was rumkritideln, aber kann ich in dem Fall leider nicht. Das sehe ich exakt genauso.
Aber man kann doch, wenn man jetzt mal ein bisschen in die Richtung gehen will, schon an manchen Punkten der Regeln auch mal diskutieren, ist der Ermessensspielraum da richtig oder falsch? Ich meine, Beispiel Handspiel ist jetzt klar, wirklich das Krasseste im Moment, haben wir jetzt auch schon hoch und runter diskutieren müssen und es wird wahrscheinlich auch noch dauern, weil die Regel immer noch nicht klar in ihrer Auslegung ist, aber in manchen Punkten das Regelwerk ein bisschen einzuschränken, könnte dem Schiedsrichter auch helfen.
Man kann das ja auch präzisieren. Wir haben ja auch schon letzte Woche dafür plädiert, dass da eine Nachbesserung vorgenommen wird beim Handspiel. Also wenn es in relativ kurzen Abständen eine Reihe von Handelfmetern gibt, über die nicht nur diskutiert wird, sondern bei denen der oberste Schiri-Chef in Deutschland selbst sagt, da ist falsch entschieden worden. Nochmal, das eine war Macchiardi, Freiburg, Schiedsrichter Zweier, das andere war Manuel Friedrich, Bayer Leverkusen, Schiedsrichter Florian Mayer. In beiden Fällen ist da offensichtlich was aus dem Ruder gelaufen. Da kann man was präzisieren. Das schränkt ja auch keinen Ermessensspielraum ein, wenn man da dran geht und sagt, wir fassen das jetzt nochmal etwas genauer, weil es offensichtlich Unklarheiten gibt. Aber das Ganze ist ja auch ein Diskussionsprozess, der stattfindet, auch ein Präzisierungsprozess, der stattfindet, der im Sinne der Spielregeln ist, der auch im Sinne des Geistes der Spielregeln ist. Gegen sowas hätte ich überhaupt nichts. Ich bin nur strikt dagegen zu sagen, eben wie Patrick das gerade auch schon formuliert hat, den Bedürfnissen irgendwelcher Kaiser nachzugeben, die da sagen, Hand ist Hand, Abseits ist Abseits und Rückpass ist Rückpass, um das Beispiel des Fragestellers in der Kommentarspalte nochmal aufzugreifen.
Also ich glaube, dieses passive Abseits müssen wir abschaffen.
Das sagt er dann, und ohne zu wissen, wovon er spricht. Ja. Aber das ist bei ihm ja leider immer so, er macht halt gerne Beckenbäuerchen.
Gut. Prost. Darauf werden wir an anderer Stelle noch eingehen. Aber hier, Möck stand oben drüber. Martin hat es geschrieben, steht unten drunter noch, hat noch weitere Fragen. Er fragt nämlich, wie konnte die Einwurfregel so eine überzogene Bedeutung bekommen? Ich finde, ein Einwurf ist im Grunde ein Nachteil, insbesondere in unteren Ligen. Er folgt auf eine Art Regelverstoß, nämlich eine Mannschaft hat sich nicht an die Spielfeldgrenze gehalten. Ich verstehe erstens nicht, wieso man überhaupt eine sportartfremde Technik benutzen muss. Ich kenne kein vergleichbares Beispiel. Man stellte sich vor, Handballer müssten den Ball dann reinschießen. Und dann noch so ein Bohai drum zu machen, von wegen beide Füße am Boden und so weiter, noch viel weniger.
Tja, auch da muss ich sagen, das gilt wie für andere Fragen, die wir auch schon mal hatten. Es ist ja immer so ein Ding, besteht irgendwo überhaupt ein Bedarf, über gewisse Dinge zu diskutieren oder nicht? Gut, der Bedarf ist gegeben natürlich, wenn jemand in der Kommentarspalte diese Frage stellt. Aber es hat vor, ich weiß nicht mehr wie vielen Jahren, es ist schon eine ganze Weile her, ich würde aus meiner Erinnerung her schätzen, 15 oder 20 Mal bei einem dieser zahlreichen FIFA-Jugendturniere, bei denen gerne Regeländerungen ausprobiert worden sind, hat es mal den Versuch eines Einschusses gegeben. Das ganze Ding ist wieder kassiert worden. Es hat andere Regeländerungen gegeben bei FIFA-Jugendturnieren, die sind umgesetzt worden. Die Rückpassregel gehört übrigens auch dazu. Die ist vor 1990, 91 mal da angetestet worden. Es hat sich herausgestellt, das läuft super, das machen wir jetzt. Der einen Schuss ist kassiert worden. Wir haben verschiedene Varianten ausprobiert. Nichts davon hat sich als praktikabel erwiesen. Insofern würde ich auch sagen, es ist nicht wirklich sportartfremd. Es ist ja Bestandteil geworden der Fußballregel und das schon seit ganz, ganz langer Zeit. Damit verwechselst du was auch einfach mit den Spielregeln. Und klar, wenn jemand sagt, warum macht man da nicht einen Einschuss? Letztlich, die Handballer schießen den ja auch nicht ein, sondern werfen ihn ein. Also was ist? Warum macht man sowas Sportartfremdes? Das kann man theoretisch so sehen. Ich sehe aber nicht den Bedarf daran, das zu ändern. Insbesondere auch deshalb nicht übrigens, weil die Fußballer und gerade die, die gut einwerfen können, wir kennen alle noch, erinnern uns alle noch an Harald Kartemann, ne, mit seinen weiten Einwürfen, die wie Flanken waren, haben eine sehr spezielle Technik da entwickelt, das eben quasi teilweise schon zu regelrechten Eckstößen zu machen. Warum das Bohai gemacht wird, dass sie mit beiden Füßen dann auf dem Boden stehen müssen und auch mit wenigstens einem Teil eines jeden Fußes außerhalb des Feldes stehen müssen. Es gibt halt bestimmte Regelungen, wie bestimmte Spielfortsetzungen auszuführen sind. Da muss man auch mal sowas festlegen. Das wäre sicher auch denkbar, dass man dabei springt. Hätte persönlich gar nichts dagegen, aber auch da wiederum die Frage, besteht überhaupt Bedarf, sowas zu ändern, ja oder nein? Ich sehe den jetzt da ehrlich gesagt nicht. Würde eher die Frage stellen, warum gibt es immer so einen Zirkus darum, wenn ein Einwurf in der Mittellinie ins Ausgeht und nicht ganz klar ist, für wen der ist, dann ist im Amateurbereich immer unheimlich Halligalli. Habe ich ehrlich gesagt nie verstanden, warum es da so einen Zoff gibt. Aber als Nachteil würde ich das nur gerade nicht sehen, insbesondere angesichts der Tatsache eben, dass da inzwischen ganz feine Techniken entwickelt worden sind, das entsprechend verwertbar zu machen. Ich sehe da persönlich keinen Änderungsbedarf und habe auch insgesamt nicht den Eindruck, dass es da eine Diskussion darum gibt.
Der Martin trifft aber wirklich bei Alex auch wirklich hier richtig mal ins Fettnäpfchen, würde ich fast sagen. Für dich gehört also der Einwurf zum fußballkulturellen Code. Patrick, könntest du dir ein Fußballspiel ohne Einwurf vorstellen?
Naja, dann käme es ja wieder auf einen Schuss irgendwie und dann denke ich an Hallenfußball und dann
habe ich... Da wird eingerollt.
Ja, eingerollt, ja.
Noch schlimmer.
Ich habe das auch mal gesehen, dass, oder wie die Ecken ausführen, da sieht alles so ein bisschen komisch aus. Ja? Also, nee. Und im Übrigen mit Sportart fremd, ja, also dann würde ich ja sagen, eigentlich ist es ja auch komisch, könnte man fragen, dass man im Fußball Tore mit dem Kopf erzielen kann, wenn der Sport Fußball heißt. Also Franz Beckenbauer, bei dem wir ja vorhin schon waren, der hat in solchen Fällen immer gesagt, was regt euch auf, ist so schönes Wetter draußen. Ich sehe da jetzt kein größeres Problem, ganz ehrlich. Also ich finde auch, der Einwurf gehört dazu und gut ist.
Und American Football, da wird der Ball die meiste Zeit übergetragen und nicht mit Fuß geschossen.
Eben.
Und es ist in den USA unglaublich populär. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, die Spieler dürfen den Ball nicht mehr durch die Gegend tragen. Es heißt doch American Football.
Womit wir wohl alle Argumente aufgezählt hätten, denke ich mal.
Martin, du hast trotzdem noch eine Frage gestellt. Woher kommt dieses Leo-Rufen und warum wird das Rufen von hab ich bestraft? Also er sagt, er hat die Theorie dazu. Ich habe sie jetzt erstmal nicht so genau. Alex, weißt du noch, warum das eingeführt wurde?
Mit dem Leo-Rufen?
Ja.
Unter anderem deshalb, weil hab ich bestraft worden ist. Also hab ich darf man durchaus weiterhin rufen. Es ist gar nicht generell verboten. Sondern es ist nur dann verboten, wenn damit ein Gegenspieler irritiert wird, beziehungsweise wenn es mit dem Ziel gerufen wird, den Gegenspieler zu irritieren. Also Beispiel, der könnte einen Ball annehmen und hört neben sich, habe ich, und wenn das ein Gegenspieler ist, dann ist das ein unsportlicher Zuruf, der mit dem indirekten Freistoß und einer gelben Karte bestraft wird. Das geht so nicht, also hat man beschlossen, dass sich daran was ändern muss. Und das Leo wird vor allem von Torhütern gerufen, die rauskommen, von Feldspielern, glaube ich, sehr viel weniger. Zumindest ist das so meine Erfahrung auf den Amateurplätzen. Leo ist im Grunde genommen eigentlich aber auch nichts anderes als ein Synonym für Torwart in dem Fall. wenn das gerufen wird, ist allen klar, das ist vom Torwart, der kommt jetzt raus und will den Ball haben. Damit wird auch kein Gegenspieler irritiert und damit wird auch sonst nichts Unsportliches getan. Das ist ja sein Recht und was dann der Mitspieler tut, ob er sich daran hält und den Ball dann passieren lässt, weil er sagt, mein Torwart kriegt den jetzt. Das ist ja, also daran wäre ja nichts Verwerfliches. Und ein Gegenspieler dürfte ja jederzeit eingreifen und versuchen, den Torwart den Ball sozusagen wegzustibitzen, solange er den nicht mit den Händen hält, ist das ja bekanntlich möglich. Also damit hat man sozusagen so ein bisschen die Unsportlichkeit der Regel umgangen und sie wieder sportlich gemacht oder sagen wir den Ruf, den Zuruf, dass man jetzt also in Ballbesitz zu kommen gedenkt, so hingebogen, dass es fair ist und eben nicht mit der gelben Karte geahndet werden muss. So ich dazu sagen, ich fand die anderen Fragen auch in keiner Weise uninteressant. Ich bin einfach nur anderer Meinung, bin aber auch völlig einverstanden damit, wenn jemand einfach sagt, ich sehe das anders und ich will, dass ihr das begründet und will das auch entsprechend dargeboten haben. Es ist ja vollkommen legitim. Ich bin da nur mit einer anderen Leidenschaft am Werk, was das betrifft, aber das darüber kann man sich ja streiten, das machen wir ja auch gerne. Insofern finde ich das völlig in Ordnung, aber überhaupt nichts dagegen. Also Martin, bitte nicht falsch verstehen. Ist einfach was, das trifft tatsächlich auf Widerstand bei mir wegen unterschiedlicher Vorlieben, aber fand ich gut und richtig und nett, dass du das die Fragen gestellt hast und hoffe, du kannst da mit unseren Antworten leben.
Und zu dem Leo noch kurz, ich erinnere mich irgendwie so dran, dass es, also bei uns war es zumindest so eine Phase war, alles schrie mal hab ich. Also es wurde viel rumgeschrien auf dem Platz und das wurde dadurch so ein bisschen eingefangen und mittlerweile das Leo, ja, hat sich ja irgendwie so durchgesetzt, weil es so schön kurz ist. Dann haben wir eine Frage von Christoph. Ihm scheint es so, dass die schnelle Ausführung eines direkten Freistoßes immer seltener geschieht, was zum einen daran liegt, dass die Spieler der gegnerischen Mannschaft sich unverschämt und unsportlich dicht vor dem Ball stellen, meist sogar extra hinlaufen. Ist da angedacht, etwas an den Regeln zu ändern? Zum Beispiel, dass sich nach einem Pfiff und der sichtbaren Entscheidung, in welche Richtung gespielt wird, sich der Gegner dem Ball nicht mehr nähern darf innerhalb eines 9,15 Meter Radius oder so. Und zum anderen meint er zu beobachten, dass immer mehr Schiris klare Anweisungen geben, dass erst ab wieder Anpfiff der Freistoß ausgeführt werden darf. Mir scheint, um selber eine eher sortierte Situation wiederzufinden, als sich im Chaos einer unfertigen Spielsituation zurechtfinden zu müssen. Täuscht er sich?
So, fangen wir mal vorne an. Grundsätzlich ist es so, dass ein Ball, die Ausführung eines Freistoßes nicht blockiert werden darf. Ne? Also es ist jetzt nicht so, wie es, glaube ich, ich meine, im Handball der Fall ist. Ich glaube, wenn da gepfiffen ist, es geht in die andere Richtung weiter, muss der Ball hingelegt werden und dann darf auch niemand blockieren, sondern muss sich unverzüglich entfernen.
Genau.
Sonst gibt es eine 2-Minuten-Strafe,
richtig? Im Handball musst du den Ball direkt einfach fallen lassen und darfst ihn auch nicht wegschmeißen oder irgendwas, sondern es muss direkt weitergehen.
So, da ist es im Fußball, ist der Fußball mit ein bisschen mehr Spielräumen gesegnet, einmal mehr. Sagen wir mal so, es ist grundsätzlich gibt es eine Faustregel, die da lautet, je näher ein Freistoß am gegnerischen Tor dran ist, also aus Sicht der Offensivmannschaft jetzt gesehen, selbstverständlich, je näher der am gegnerischen Tor dran ist, umso genauer muss man auch sein mit der Ausführung und so mehr Zeit muss man sich gegebenenfalls als Schiedsrichter auch nehmen, um die Spieler auf Distanz zu bringen. Ich mache mal kurz einen Sprung zum zweiten Teil seiner Frage. Wenn es einen Freistoß, sagen wir mal so 20, 22 Meter vor der gegnerischen Kiste gibt, fragt der Schiedsrichter in der Regel ganz kurz den ausführenden Spieler oder die Spieler, die zur Ausführung in Frage kommen, wollen sie eine Mauer haben, ja oder nein?
Bestes Beispiel diese Saison, Jan Schlaudraff gegen Hoffenheim. Kinnefer fragt, wollen sie eine Mauer gestellt haben? Schlaudraff sagt nein und zack, ist der Ball drin für 96.
War das letzte Saison?
War letzte. Vorletzte Saison war es. Letzte Saison, Entschuldigung, war es.
Haben wir auf jeden Fall auch, können wir auch verlinken. Ich weiß, wo die Szene zu finden ist, genau. Also es muss natürlich keine Mauer gestellt werden beim Freistoß. Wir werden das auch noch kriegen bei Regel 12 bzw. Regel 13, dann Freistößen. Der Schiedsrichter, wenn er dann fragt und die Spieler sagen, wollen sie eine Mauer haben und dann sagen die Spieler ja, dann wird die Pfeife in die Höhe gehalten. Das ist nicht zwingend erforderlich, um eine Freistoßausführung zu blockieren, soll aber signalisieren für alle erkennbar, wenn die Pfeife in der Luft ist, ich gebe den Ball mit einem Pfiff frei. Dann wissen alle Bescheid im Stadion, die Angreifer, die Verteidiger, die Trainer, die Zuschauer, alle, die wissen Bescheid, das wird hier gleich angepfiffen und woher wird nicht geschossen. Ist auch für den Schiedsrichter eine Rückversicherung, wenn da einer jetzt dann trotzdem ausführt vor dem Pfiff, dann wird der verwarnt und der Freistoß wird wiederholt, weil er ja nicht freigegeben worden ist. So, gleiche gilt für einen Verteidiger, der zu früh aus der Mauer läuft, auch der weiß, er hat darauf zu warten, bis der Freistoß freigegeben ist und der Freistoß ausgeführt ist, bevor er da vorlaufen darf. So, bei Freistößen im Mittelfeld oder vielleicht an anderen Stellen des Spielfeldes, die nicht so nah am Tor dran sind, ist grundsätzlich natürlich eine schnelle Spielfortsetzung zuzulassen von Seiten des Schiedsrichters. Das bedeutet, dass die Spieler nicht das Recht haben, sich einfach davor zu stellen. Jetzt gibt es gewisse, wie soll man sagen, gewisse Spielräume, gewisse Grauzonen, auch wenn jetzt jemand sich nicht irgendwie gerade im Eiltempo entfernt, sondern eher gemächlich zurückgeht, dann wird man den nicht direkt verwarnen, sondern dann wird man den möglicherweise ansprechen und dem sagen, sehen Sie bitte zu, dass Sie auf 9,15 Meter Distanz kommen. Man muss immer dazu sagen, dass in solchen Situationen, wo der Ball nicht durch den Schiedsrichter blockiert ist beim Freistoß, die ausführende Mannschaft den Ball spielen kann, dann aber in gewisser Weise das Risiko trägt, denn dann verzichtet sie auf den Abstand von 9,15 Meter. Das heißt, wenn ich den Ball schnell ausführen will und da ist einer erst 4 Meter entfernt und hat mir vielleicht noch den Rücken zugedreht und ich schieße den an, dann geht's weiter. Dann kann ich nicht dem Schiedsrichter gegenüber darauf bestehen, dass der den jetzt wiederholt und den anderen vielleicht noch mit einer gelben Karte bedenkt. Dann habe ich die Ausführung unter Verzicht auf die 9,15 Meter Abstand ausgeführt. So. Den Eindruck, dass es immer seltener gibt, habe ich persönlich nicht. Ich will dem jetzt gar nicht offen widersprechen. Vielleicht ist das so. Das wird sich wahrscheinlich statistisch nicht so ohne weiteres nachweisen lassen. Ich habe immer noch das Gefühl, in der eigenen Hälfte oder auch im Mittelfeld geht die Freistoßausführung relativ schnell. Ich habe nicht das Gefühl, dass da permanent blockiert wird. Und wenn sich einer wirklich richtig direkt vor den Ball stellt und den Freistoß blockiert, dann ist er vom Schiedsrichter mindestens im Wiederholungsfall auch zu verwarnen, dass die Schiedsrichter da im Zweifelsfall immer erstmal hingehen und sagen, jetzt weg da auf die 9,15 Meter. Um nicht eine Flut von Karten zu haben, finde ich richtig und verständlich. Wie gesagt, eben aus dem Grund, weil es sonst oft genug vielleicht ein Kartenfestival gäbe. Und wie gesagt, in Tornähe ist es ohnehin nochmal so, dass ja meistens die ausführende Mannschaft auch gerne die Mauer hätte und deswegen auch dann darauf besteht, dass die Mauer gestellt wird, um auch Zeit für die Ausführung zu bekommen.
Ist doch auch immer ein schönes Schauspiel nach jedem Freistoß. Also die Mannschaft, die gefoult hat, redet auf den Schiedsrichter ein, weil es war ja kein Foul. Die andere fordert Karten. Das ist ja auch immer wie so ein kleines Laienschauspiel, was aufgeführt wird. Wollen wir ja auch nicht vermissen. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle lassen wir das mit dem Fragen. Wir haben zwar noch welche, aber lieber Herr Sternburg, wir müssen dich leider auf die nächste Folge vertrösten, denn wir haben noch einiges vor hier bei Colinas Erben.
Ich weiß nicht, ist mir egal, ob wir gewinnen oder...
Wir kommen zu den Aufregern vom vergangenen Wochenende und starten mit der Partie, die die meisten Ausrufezeichen da bekommen hat. HSV gegen den FC Augsburg. Da gibt es eine ganz spannende, witzige Szene auch ein bisschen von René Adler, der einen indirekten Freistoß gegen sich gesprochen bekommen hat, weil er den Ball wieder aufgenommen hat. Alex, erzähl noch mal kurz, was ist da bei der Szene passiert und war das eine richtige Entscheidung?
Nehmen wir das Letzte vorweg, es war eine absolut richtige Entscheidung. Er hat den Ball kontrolliert aufgenommen und dann besagt die Regel, wenn er den Ball dann wieder aus den Händen gibt, darf er ihn nicht wieder aufnehmen. Was er darf, das muss man dazu sagen, ist, er darf den Ball auftitschen, er darf den Ball auch in die Luft werfen und wieder auffangen. Letzteres ist allerdings ziemlich ungebräuchlich. Er hat in diesem Fall aber den Ball nicht einfach nur aufgetischt, sondern er hat ihn aus den Händen gleiten lassen, um nicht mit dem Ball über die Strafraumgrenze zu geraten und dadurch ein Handspiel zu verursachen. Jetzt kann man kurz eine Klammer aufmachen. In der Zeitlupe sah es dann ein bisschen so aus, als sei er wirklich mit dem Ball aus dem Strafraum geraten, hätte also auch einen direkten Freistoß geben können. Ist aber jetzt, damit die Klammer wieder zu, regeltechnisch uninteressant. Wir stellen uns hier die Frage, warum hat es da einen gegeben? Also er hat den Ball abgelegt, um, wie gesagt, nicht über die Strafraumgrenze zu geraten und hat ihn dann sofort wieder aufgenommen. Und daraufhin hat es einen kurzen Moment gedauert, bis Schiedsrichter und Assistent das Ganze rekapituliert und sich verständigt hatten. Und dann gab es den indirekten Freistoß wegen Wiederaufnahme des Balles mit der Hand nach vorheriger Ballkontrolle. Das ist, wie gesagt, gemäß der Regel strafbar und korrekt entschieden.
Du hast eben diese Szene angesprochen, dass man ja den Ball so auftitschen darf. Was ist, wenn der Ball, wenn man auftitscht, dann vielleicht in der Pfütze einfach liegen bleibt und man ihn dann wieder hochnimmt?
Dann würde ich sagen, geht das Spiel einfach weiter, denn letztlich muss man sich auch da nochmal ins Gedächtnis rufen, warum diese Regel geändert worden ist. Das ist ja letztlich dieselbe Regel wie die sogenannte Rückpassregel. Mhm. Die sind jedenfalls im gleichen Atemzug geändert worden. Da war ja das Ziel, das Spiel zu beschleunigen, das heißt zu unterbinden, dass der Torwart den Ball wieder aufnimmt, so oft er da will, um das Spiel dadurch in irgendeiner Weise zu verzögern, zu verlangsamen etc. Insofern würde ich sagen, wenn ein Torwart den Ball auf den Boden wirft und der bleibt da in der Pfütze liegen, dann darf er den, wenn es nach mir geht, auch wieder aufnehmen. Ganz einfach, weil er ja gar nicht geplant hat, das Spiel damit in irgendeiner Form zu verlangsamen oder zu verzögern, sondern weil ihm da ja einfach nur die Bodenverhältnisse in die Quere gekommen sind. Da denke ich, wäre es nicht den Regeln gemäß, einen indirekten Freistoß auszusprechen.
Es würde also dem Sinn der Regel widersprechen, wenn man so pfeifen würde. Ich denke. Wo das jetzt mal kurzer Exkurs, weil es mir gerade einfällt, wurde eigentlich in dem Zuge auch diese 6-Sekunden-Regel dann eingeführt oder kam das später?
Nein, das ist, glaube ich, im selben Atemzug auch geändert worden. Ich müsste es in der Regelgeschichte tatsächlich nochmal nachschlagen, ja. Diese Saison. Ich weiß sie auch nicht mehr auswendig. Ich glaube, es war vor der Saison 90, 91, vielleicht auch 89, 90, ganz sicher, oder noch später, 91, 92. Du sagst eher später.
Also mit der 6 Sekunden, das ist meines Erachtens noch später passiert.
Würde ich aber auch genau schätzen, aber weiß ich auch nicht.
Also ich bin nicht der Beste, mir das zu merken, wann solche Regeln genau geändert worden sind.
Nochmal, um da einzuhaken, es war doch, glaube ich, auch so, dass früher der Torhüter nur bestimmte Anzahl an Schritten machen durfte.
6, ne?
Ja.
4
Schritte. Da gab es ja ein legendäres Spiel, was man sich da nochmal in Erinnerung rufen kann, das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 1988. Deutschland gegen Italien. Deutschland lag 1-0 hinten, hatte auch jetzt nicht so furchtbar viele Torchancen. Bis auf einmal der Schiedsrichter meinte, diese Schritteregel wieder in Anwendung bringen zu müssen. Was im Grunde regeltechnisch wohl richtig war, aber was kein Mensch gemacht hat. Und das brachte uns dann einen indirekten Freistoß ein, den Andi Brehme dann auch reinsemmelte. Und zum Glück ging also die EM dann nicht direkt in die Hose. Das
haben dann die Holländer erledigt.
Ja, leider. Vielleicht wäre es andersrum besser gewesen. Aber.
Gut, kommen wir wieder in die Gegenwart, um hier nicht schlechte Erinnerungen heraufzubeschwören. Christoph Fetzer hat uns nämlich noch geschrieben und fragte zu dem Spiel, was sagt ihr denn zu dem Rot gegen Beister?
Also wenn ich mal einhaken darf.
Ja, gerne.
Ich habe es gesehen und war im ersten Moment etwas irritiert, als ich das real sah und dachte, ist denn das jetzt so schlimm oder was ist denn da wirklich passiert, dass das eine rote Karte rechtfertigt? Und habe es dann in der Zeitlupe gesehen, muss sagen, absolut richtig, weil es wirklich ein bewusster Tritt war. Das ist keine normale Bewegung, die man in diesem Ablauf mal macht. Und was ich eben auch sagen muss, super gesehen. Also das ist nicht so einfach für einen Schiedsrichter zu erkennen. Vielleicht sieht er den Tritt, aber auch wirklich zu sehen, das war hier Absicht, das ist rotwürdig. Also von daher platzverweise richtig und kleines Sonderlob an Herrn Wels, der das so erkannt hat.
Ich muss auch dazu sagen, wenn man sich die Szene nochmal anguckt in der Spielzusammenfassung, Beister steht da mit ausgebreiteten Armen, versteht die Welt nicht mehr und Wels geht nochmal auf ihn zu und macht mit einer sehr, sehr energischen Geste und der dazu passenden Mimik klar raus. Und zwar so, dass wirklich völlig klar ist, und ich erkläre es dir auch nicht, du weißt genau, was du gerade getan hast. So geht nur ein Schiedsrichter vor, der, ich übertreibe mal, 1000%ig davon überzeugt ist, dass das korrekt ist, was er gerade gesehen hat und der in keiner Weise, auch nur in minimalen Zweifel an der Richtigkeit seiner Entscheidung hat, kann mich nur anschließen. Top entschieden, top gesehen, allen Respekt, auch eine kurze Erklärung, haben wir bei Twitter zwar schon gemacht, aber es gab Aufregung um die Länge der Sperre, 5 Spiele für Beister. Das mutet natürlich trotz der Tatsache, dass es sich um eine Tätlichkeit handelte, dieser Tritt, viel an. Bei anderen Tätigkeiten wird ja deutlich kürzer gesperrt, liegt aber entscheidend daran, dass er anschließend auch noch sich der Schiedsrichterbeleidigung schuldig gemacht hat, indem er Wels den Vogel gezeigt hat. Ich habe es mal nachgeguckt in der entsprechenden Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen Fußballbundes. Dort ist unter anderem festgelegt, in § 8, wie ich jetzt weiß, wie lange Mindestsperren sind. Jetzt ist es so, bei Schiedsrichterbeleidigung grundsätzlich eine Mindestsperre von 2 Wochen. In leichteren Fällen genügt auch schon mal 1 Woche. Es ist dort nicht definiert, was ein leichterer Fall ist und ob das Vogelzeigen dazugehört. Ich gehe aber davon aus, dass er hier 3 Wochen bekommen hat für die Tätigkeit und weitere 2 Wochen fürs Vogelzeigen. Theoretisch ist auch 4 plus 1 denkbar. Ist letztlich nicht so relevant, aber 5 Spiele eben Tätigkeit plus Schiedsrichterbeleidigung, das auch klarzustellen, das ist dann auch nicht mehr ungewöhnlich lang für die gesamte Aktion.
Ich bin auch der Meinung, dass selbst wenn er die 5 Spiele nur für diesen Tritt bekommen hätte, wäre es vollkommen legitim, weil mit welcher Niedertracht er da den Gegenspieler mit vollem Stollen einfach mal tritt, sowas brauche ich auch die nächsten 5 bis 10 Spiele einfach nicht zu sehen. Und wenn man dann sieht, wie er da vom Platz gegangen ist mit dem Vogel und dann noch hinterher die Haare machen und völligen Unverständnis, da muss man einfach sagen, der Lernprozess, der wird ein bisschen dauern und ist auch gut, dass er ein paar Spiele jetzt weg ist. Das ist mal ein kleiner persönlicher Exkurs von meiner Seite. Wir kommen wieder zur Frage von Christoph, der gefragt hat, was ist denn mit dem Abseitstor von Son?
Das ist offensichtlich eine ganz besonders strittige Geschichte gewesen und das klären wir jetzt hier sozusagen final auf, muss dazu sagen.
Ich möchte kurz die Sky-Kommentation noch dazu angeben. Der Sky-Kommentator, der sagte, also es war ja so, dass der Son, er steht unstrittig im Abseits und dann tritt der Augsburger Gegenspieler irgendwie so über den Ball Und dann sagt der Sky-Kommentator, der Verteidiger ist ja selbst schuld und da hätte es eine Regelmodifikation gegeben. Dadurch, dass er über diesen Ball tritt, wäre eine neue Spielsituation entstanden und es wäre eine Fehlentscheidung gewesen.
Das war die Meinung des Sky-Reporters. Die Regeländerung oder Regelauslegungsänderung, die er da beschwört oder auf die er sich da beruft, würde ich gerne mal sehen. Ich habe noch nicht mal ansatzweise eine Ahnung, was er meinen könnte. Er war nicht der Einzige, der geglaubt hat, dass eine Fehlentscheidung getroffen worden ist. Kicker Online genauso, haben auch in der Online-Ausgabe noch bis Montag, glaube ich, oder zumindest bis Sonntagabend, auch von einer falschen Entscheidung gesprochen, bis dann in der Printausgabe der Schiedsrichter Tobias Wels die Note 2 bekam, ausdrücklich auch deshalb, weil er auf Abseits erkannt hat. Das heißt, vom Kicker hat man bemerkt, dass das ein Fehler war, möglicherweise auch mit dem DFB Rücksprache gehalten, davon gehe ich jedenfalls aus, und hat sich anschließend korrigiert. Sportschau, wie ich hörte, ich habe es selbst nicht mitbekommen, muss es wohl auch richtig korrigiert haben. Okay, also wie gesagt, final auf. Beim Pass, wie du schon gesagt hast, steht Son oder stand Son im Abseits. Und jetzt ist die Frage, dieses über den Ball treten, also berührt worden ist der Ball ja schon, abgefälscht worden ist er ja zuletzt zu Son von Carlsen, Gedönsheimer, Schmallenberg, wie Rainer Kallmund ihn mal genannt hat. Nein, von Jan-Ingvar Carlsen Bracke, wir sind ja nicht Rainer Kallmund. Also er hat so ein bisschen über den Ball getreten, der daraufhin zu Son abgefälscht worden ist. Und da stellte sich jetzt halt die Frage, ist das jetzt schon sowas, wo man sagt, der Ball kam vom Gegner? Ich will gar nicht sagen neue Spielsituationen, denn das ist damit nicht gemeint. Die neue Spielsituation betrifft Situationen, in denen sich bei der angreifenden Mannschaft was ändert. Nicht, da ist die Verteidigung nicht davon betroffen. Das ist aber nicht so dabei gewesen. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Argument, Carlsen Bracke hätte den Ball ja kontrolliert spielen können. Also man appelliert sozusagen an seine Fähigkeit als Bundesliga-Profi. Das spielt hier überhaupt keine Rolle. Der Konjunktiv ist ja völlig unangemessen. Fakt ist, er hat über den Ball getreten, er hat ihn einfach unkontrolliert abgefälscht. Ob er das hätte besser machen können oder nicht, steht überhaupt nicht zur Debatte und spielt für die Regeln überhaupt keine Rolle. Er hat ihn nicht kontrolliert, darauf kommt es an. Was er wollte, spielt, wie gesagt, keine Rolle. Und indem er ihn zu Son abgefälscht hat, der im Abseits stand, lebte diese Abseitssituation auf, beziehungsweise wurde sie wirksam. Also war es eine richtige Entscheidung, muss man auch dazu sagen. Ich fand auch, man hat sich viel zu stark darauf kapriziert, dass Son ein Tor geschossen hat. Denn wenn man sich die Aufzeichnung anguckt, und da braucht man auch keine Zeitlupe für, dann sieht man ziemlich gut, dass der Pfiff erfolgt ist. Und dann vergeht dann schon nochmal eine deutliche Zeit, in der schon alle Augsburger den Spielbetrieb eingestellt haben, bis Son den Ball dann ins Tor legt. Da reagiert auch kein Torwart mehr und so weiter. Also das lassen wir mal dahingestellt sein, ob das wirklich ein Tor gefallen, ob da wirklich ein Tor draus gefallen wäre, wenn der Schiedsrichter da nicht unterbrochen hätte. Er hat aber, wie gesagt, vollkommen zu Recht unterbrochen. Und damit haben wir, Patrick, bei Tobias Wels drei wirklich wichtige Entscheidungen fürs Spiel, relevante Entscheidungen. Wir haben den Rückpass zu Adler richtig gesehen. Wir haben die rote Karte für Beister, schwer zu sehen, top gesehen. Wir haben die Abseitsposition von Son richtig gesehen. Und jetzt erklärst du mir, warum ihr bei Spox ihm trotzdem nur die Note 2,5 gegeben habt. Kicker 2,0. Ja. Er hatte einen Einwand, der Kicker, den werde ich auch gleich bringen, aber bei drei solch wichtigen Entscheidungen, warum gibt es da keine Eins?
Ja, gut, also jetzt könnte ich dagegen argumentieren, wir haben ihm schon eine Eins gegeben, aber das sind natürlich nicht die Gesetzmäßigkeiten, die wir da anwenden. Er hat eine gute Partie gemacht, hat das auch richtig gesehen. Es ist ja nur nicht das einzige Kriterium, dass ich sage, welche richtigen oder welche Fehlentscheidungen hatte, sondern es gibt natürlich auch sowas, dass man sich das Spiel anguckt und schaut, wie war so die Spielleitung als solche. Und bei ihm habe ich da, so wie ich das Spiel gesehen habe, noch kleinere Schwächen gesehen, gerade was so Zweikampfbewertung anbetrifft. Und dann ist das eben ein kleiner Makel. Eine 2,5 ist noch immer eine gute Note. Und Herr Wels ist überdies einer der besten Schiedsrichter, wenn nicht sogar der beste der Rückrunde, wenn man das mal so sieht. Ob man da jetzt eine 2,5 oder eine 2 für gibt, das macht dann auch noch den geringsten Unterschied. Aber die Note kann ich absolut rechtfertigen und kann auch sagen, er ist in hervorragender Verfassung momentan.
Das ist also ein kleiner Exkurs schon mal zum Schiedsrichter-Check, wo Tobias Wels in der neuesten Ausgabe jetzt bis auf Platz 3 vorgerückt ist.
Ich muss noch kurz sagen, ja. Der Kicker hat Wels noch angekreidet, die 5. gelbe Karte für Jansen, der nicht so den Schlappen drüber gehalten habe, wie der Schiedsrichter das geglaubt hat. Eine Entscheidung, das weiß ich nach 3 Zeitlupen auch, hätte ich, glaube ich, nicht so stark gewichtet. Gab ihm die Note 2,0, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall kann man festhalten, eine wirklich überzeugende Leistung.
Auch immer interessant, dass die fünfte gelbe Karte, da wird immer ganz genau geguckt. Wenn jetzt irgendwelche
interessiert ist, kann ich mir
die fünfte nur. Ganz wichtig. Ja, dann kommen wir zum Spiel der Bremer. Da fragt der Twitter-User Tiffer, ja, wie ist denn das mit den zwei Elfmetern im Spiel Bremen gegen Fürth? Patrick, da wurde einmal Hand gefoult und beim zweiten Mal war es ein Luftzweikampf. Pekovic gegen Pavlovic. Deine Einschätzung zu den beiden Szenen?
Also ich habe die beiden Szenen gesehen. Beim ersten fand ich, war relativ schnell klar, Elfmeter. Einfach weil es den Kontakt gibt und Hand auch darüber fällt. Ob er jetzt so fallen muss, ist wieder die alte Diskussion. Aber für mich ein klares Foulspiel, gibt es keine Diskussion. Bei dem zweiten Elfmeter war ich dann schon etwas verwundert bei dem ersten Betrachten, wo ich dachte, was ist da groß passiert? In der Zeitlupe konnte man aber schon sehen, dass da ein Halten war. Ich sag mal, den Elfmeter ist ja wieder so ein schöner Satz, den es immer gibt. Den pfeift nicht jeder, aber man kann ihn geben. So möchte ich es einfach sagen. Wobei ich also die Elfmeterentscheidungen in diesem Spiel gar nicht so interessant fand. Die waren schon ganz okay. Viel entscheidender war eine Freistoßentscheidung, die er dann ja gegeben hat, die ich glaube außer ihm, also und außer Marco Schmidt so keiner nachvollziehen könnte. Das war eine Fantasieentscheidung, möchte ich sagen.
Also ein Zweikampf auch in der Luft. Ich glaube, Lukima war auf Bremer Seite dabei.
Schmidgal, glaube ich, bei den Fürtern.
Und es war ein deutliches Foul des Fürters in dem Fall.
Also bei allen Szenen, ob in der Zeitlupe oder in Realgeschwindigkeit, für mich klar erkennbar, da war kein Foul seitens der Bremer, konnte ich überhaupt nicht erkennen. Gut, dass dann daraus noch ein Tor fällt, macht es irgendwie noch schlimmer, aber das kann man Herrn Schmidt ja eigentlich nicht anlasten. Freistoß ist Freistoß. Nur ist natürlich für das Spiel als solches das dann ein bisschen tragisch, wenn sich das so auswirkt. Aber es war jedenfalls eine, wie man so schön sagt, eine hanebüchene Fehlentscheidung. Also das konnte man so nicht geben, fand ich.
Wir gehen trotzdem jetzt einfach mal weiter in den Spielen und gucken mal zur Partie Gladbach gegen Hannover. Mit ein bisschen Häme der Twitter-User Vollraute. Der hat dann das Borussia-Logo auch bei sich im Avatar drin, schreibt: Die wohl dümmste gelb-rote Karte der Saison. Da Silva Pinto.
Also ich fand die gar nicht dumm. Die war nämlich ganz bewusst, habe ich so einen Eindruck. Er wollte fliegen. Also den Eindruck hatte ich bei dem ganzen Spiel schon. Da war ja die erste Szene an der Außenlinie, wo er sich dann schon mit dem Assistenten gezofft hat. Nach dem Foulspiel vorher. Und wo er wirklich rumgenölt hat. Wo ich dachte, das dauert nicht mehr lange. Und dann war es die zweite Szene, wo der Protest in der Sache für mich schon berechtigt war. Aber wie er sich da aufgeführt hat und auch über mehrere Sekunden, also nicht einmal, sondern über ja, 10 Sekunden, ich weiß es nicht, den Schiri angemacht hat und provoziert hat und dann eben den Daumen hoch, was ja doch pure Ironie ist. Also das, finde ich, darf sich dann auch irgendwo der Schiedsrichter ja nicht mehr bieten lassen. Also ich habe da irgendwo gehört, dass man sagte, ja, soll er doch drüber hinwegsehen, ist alles nicht so wild. Ich denke, man muss auch sehen, welche Mittel hat der Schiedsrichter in der Hand, um so ein Spiel zu kontrollieren. Und er kann sich ja dann nicht auf das Niveau des Spielers begeben und dann genauso zurückmachen, auch einen Daumen hoch oder irgendwelche Bemerkungen. Es gibt natürlich eine Grenze, wo man sagt, das gehört noch zum normalen Dialog. Aber wie sich da Silva Pinto da über mehrere Szenen letztlich aufgeführt hat, ging gar nicht. Und ich glaube, es war nicht dumm. Der hatte einfach keinen Bock mehr, hatte ich den Eindruck. Der wollte fliegen, weil er hat es dermaßen provoziert, dass er raus musste. Gibt's nicht.
Und als 96-Fan kann ich noch dazu sagen, dass ich mit vollem Unverständnis vor dem Fernseher saß, weil 96 ja nochmal zurücklag mit nur einem einzigen Tor und dann so viel Zeit für so einen Mist dran zu geben. Das war wenig clever und dann der junge Hoffmann wünschte sich von Manuel Gräfe ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl nach dem Spiel und ich konnte nur sagen, das hätte ich mir von Herrn Pinto gewünscht, dass er weniger Fingerspitzengefühl gehabt hätte und die Faust einfach in meiner Tasche gelassen hätte. Aber es gab noch eine andere Szene, Giroud gegen Stranzl und es gab keinen Elfmeter-Pfiff. Alex, deine Einschätzung?
Das war sicher an der Grenze. Das war sicher an der Grenze, denn da muss ich sagen, wenn man sieht, wie Giroud in diesen Zweikampf geht, und das ist für mich das Entscheidende, also da, als der Ball in den Strafraum kommt, hoch in den Strafraum kommt, sieht man, dass Giroud kurz auf Stranzl guckt, wo steht der? Mhm. Und so wie er dann auf Stranzl losgeht, da landet, glaube ich, irgendwie der Unterarm im Bauch oder im Unterleib oder irgendwo dazwischen, sah das schon so ein bisschen nach einer gewollten Aktion aus. Das ist wieder so ein Bereich, wo ich sage, also wenn er das abgepfiffen bekommt, dann hätte es, glaube ich, einen Strafschuss gegeben, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es im Strafraum. Kann er sich wirklich nicht beschweren, denn gerade wenn ich in die Richtung meines Gegenspielers gucke und dem anschließend da irgendwas in die Weichteile ramme, dann kann ich mich eigentlich kaum noch darauf berufen, dass ich mit dem in irgendeiner Form unglücklich kollidiert bin. Dann muss man schon von einer gewissen Form von Absicht ausgehen. Da hätte ich nichts gegen den Strafstoß einzuwenden gehabt, ehrlich gesagt. Wollte noch ganz kurz was zu der Akzentuation von Pinto davor sagen. Weil das bei so einer Sache, wie dem, was Pinto gemacht hat, immer, das hat Patrick ja schon auch gesagt, um die Außenwirkung geht. Also ich kann mich durchaus in gewisser Weise, ich habe das jetzt ganz bewusst, auf das Niveau der Spieler begeben, in Bezug auf die Ansprache, wenn das nicht jeder mitbekommt. Es gibt schon Mittel und Wege, auch auf Spieler einzuwirken, verbaler Art, die vielleicht nicht die feine englische Art ist. Wenn das keiner mitbekommt und das seinen Sinn und Zweck erfüllt, kann man sowas mal machen. Was man nicht machen kann, ist irgendwelche Gesten zu machen, die man nach außen hin mitbekommt. Ja? Und wenn Pinto sich da aufbaut, das ist ja schon gesagt, Patrick, und da den Daumen hochreckt, dann kommt das exakt diesem höhnischen Applaus gleich, der ja zumindest früher mal deutlich verbreiteter war. Und das ist zwingend verwarnungswürdig. Das kann ich mir als Schiedsrichter nicht bieten lassen. Völlig unabhängig von der Frage, ob Pinto vorher gefoult worden ist oder nicht, war das auch schon unangemessen, als er gesehen hat, der Schiedsrichter pfeift nicht, sich da so theatralisch zu Boden fallen zu lassen. Also die hat er sich verdient, die gelb-rote Karte, nachdem er vorher schon sich mit dem Assistenten, wie gesagt, angelegt hatte. Da kann man nur sagen, don't mess with the referee. Und in dem Fall gelb und gelb-rot, beide Male wegen Unsportlichkeiten, wegen irgendwelcher Zwistigkeit mit dem Schiedsrichter, empfinde ich auch als ausgesprochen unprofessionell.
Kann man nicht anders sagen. Da wünscht man sich von Pinto, dass er sich auf seine berühmte Zweikampfführung mal ein bisschen mehr konzentriert und ja, weniger den Zweikampf mit dem Schiedsrichter sucht. Und nochmal kurz zurück auf Giroud. Das ist das perfekte Beispiel dafür, dass ich nicht, dass wir ja schon öfter gesagt haben, dass Bundesligaspieler Fouls unabsichtlich begehen. Und Giroud hat sich in letzter Zeit sehr oft dadurch negativ hervorgetan, dass er blöderweise immer noch mal versucht hat, durch unsportliches Verhalten irgendwie den Gegner zu beeinflussen. In dem Fall hat er jetzt Glück gehabt. Ein paar Fälle gab es schon, hat 96 dann auch schon Elfmeter zum Beispiel gegen sich gepfiffen bekommen. Von daher, da wäre ein Elfmeter auf jeden Fall drin gewesen. So viel zu dem Spiel. Gehen wir weiter zu Borussia Dortmund. Die spielten gegen Freiburg. Und gut, es war für den Schiedsrichter, für den Ausgang der Partie völlig egal. Aber macht trotzdem nicht jeder Schiedsrichter. Wie der, Herr Weiner war es, ne? Mhm, ja. Der einen Elfmeterpfiff zurückgegeben hat. Patrick, wie hast du die Szene gesehen?
Ja, ich fand es erstmal interessant. Man hat ja fast so einen Eindruck, als wäre das jetzt eine neue Modeerscheinung, ja, dass sich Schiedsrichter und Assistenten mehr absprechen nach Herrn Stark, was aber, wie ich finde, absolut okay ist. Oder
ja, einer hat auch geschrieben, die wollen sich hier nur von uns loben lassen.
Also das glaube ich nicht. Ich meine, es ist ja auch der Idealfall ist, dass der Schiedsrichter das selber sieht und direkt entscheidet. Nur das geht eben nicht immer. Wenn der Assistent eine bessere Sichtweise hat, dann muss man sich in irgendeiner Form kurz schließen, so schnell es irgend geht. Von daher finde ich das absolut in Ordnung. Das muss nicht jedes Mal der Fall sein, aber wenn es passt, wenn es die Situation hergibt, soll man es tun. Da sehe ich jetzt auch nicht so eine Art Populismus, ja, von Seiten der Schiedsrichter, dass sie sich wichtig tun. Das glaube ich auch in dem Fall nicht. Bei der Entscheidung weiß ich gar nicht. Also ich habe es gesehen, das war für mich so ein Zwischending letztlich. Also Götze geht da, glaube ich, in den Strafraum rein. Dann gibt es den Kontakt, ob der jetzt stark genug ist. Also gut, der Assistent hatte da wahrscheinlich die bessere Sichtweise, weil das auf seiner Seite war. Kann man so machen. Machen wir es mal so kurz.
Vielleicht noch ergänzend dazu, es zeigt die gewachsene Bedeutung der Schiedsrichterassistenten, die ja nicht ohne Grund inzwischen eben auch seit einigen Jahren Assistenten heißt und nicht mehr nur Linienrichter, einfach weil sie deutlich mehr zu tun haben, weil ihr Gewicht auch deutlich gewachsen ist.
Warum heißen sie dann nicht Schiedsrichter 2 und 3 eigentlich? Weil Assistent ist auch immer noch Assistentin, kommen Sie mal bitte, Kaffee.
Nein, das hat schon seinen Sinn, weil es tatsächlich weiterhin Assistenten oder eben Assistentinnen sind, die dem Schiedsrichter assistieren und nicht selbst eine Entscheidung treffen. Und trotzdem ist aber das, was du angesprochen hast, nicht deshalb auch ganz besonders wichtig, weil bei allem Lob, das man dafür übrig haben kann, was die Zusammenarbeit betrifft, das ist für mich ehrlich gesagt ein Grenzfall gewesen. Also zweierlei Hinsicht. Das Punkt 1 ist, idealerweise läuft die Abstimmung andersrum. Nicht erst Pfiff Schiedsrichter, dann Votum Assistent, dann Rücknahme des Pfiffs möglicherweise, sondern idealerweise sagt er dem vorher über den Sprechfunk irgendwas durch. Das heißt, da wartet man vielleicht in dem Moment als Schiedsrichter auch noch ein kleines bisschen und hört sich von seinem Assistenten an, was warst du nun? Wenn der durch den Sprechfunk, durch das Headset dann eben sagt, Elfmeter, Elfmeter, Elfmeter oder was auch immer dann, oder Strafstoß, was auch immer dort gerufen wird, dann macht man das halt. Und wenn der eben sagt, weiter, 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 dann war es halt nüscht. Da muss ich auch nichts zurücknehmen. Eine Entscheidung zurückzunehmen, trotz, auch wenn es durch das gewachsene Gewicht des Assistenten bedingt gewesen ist, haftet immer so ein kleiner Makel an, ich muss das halt so tun. Das, die Geschichte stark, Salva die Woche davor ist eine ziemliche Ausnahme, was das betrifft. Das konnte nicht anders laufen. Es konnte schlichtweg nicht anders laufen. Bei Michael Weiner, bei dem Spiel in Dortmund, hätte es sehr wohl anders laufen können und jetzt bin ich mal kritisch, auch anders laufen müssen. Das war voreilig. Da stimmt man sich genau umgekehrt ab. Das ist hier nicht geschehen und das ist nicht gut. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, bei allem Gewicht, das die Assistenten haben, sie sind und bleiben Schiedsrichterassistenten und nicht die Schiedsrichter. Und es ist durchaus ein Kriterium bei der Beurteilung der Schiedsrichter als Assistenten, ob er dem Schiedsrichter eine Entscheidung aufzwingt oder nicht. Jetzt muss man dazu sagen, in der Bundesliga, wo eben ja die Headsets Verwendung finden, sieht es nochmal anders aus als in den unteren Klassen, wo ich im Grunde genommen nur die Fahne habe. Und wenn ich die ziehe, habe ich ja mein Votum bereits abgegeben und kann das nicht irgendwie durch ein geheimes Zeichen oder durch eine mündliche Stellungnahme tun, wie das in der Bundesliga möglich wäre. Mit anderen Worten, so wie das über den Sprechfunk da gelaufen ist, hätte Weiner einfach auch auf die Entscheidung bestehen können. Hätte einfach sagen können, red du, ich habe es besser gesehen oder ich will jetzt hier einen Strafstoß haben und den geben wir jetzt auch. Und wenn es nur ist, das ist so ein Grenzfall gewesen, da treffe jetzt ich die Entscheidung und verantworte sie auch und du gehst jetzt bitte auf deine Position und nimmst den Elfmeter in Empfang. Also das fand ich insgesamt nicht so glücklich, auch wenn wieder alle sagen, da hat der Schiedsrichter Größe bewiesen, dass er was zurückgenommen hat. Das hätte in der Bundesliga meiner Ansicht nach anders laufen müssen und das hätte man anders lösen können. Gerade in so einem erfahrenen Schiedsrichter wie Michael Weiner mit erfahrenen Assistenten darf das eigentlich so, wie es gelaufen ist, nicht passieren.
Patrick, ich weiß nicht, was heute mit ihm los ist.
Ist ja immer so.
Heute besonders bissig, aber gefällt mir sehr gut. Bin nur ein bisschen überrascht. Die Fortsetzung war dann Schiedsrichterball.
Genau.
Richtig?
Selbstverständlich völlig korrekt. Wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung zurücknimmt und damit klar macht, er irrt sich, kann es nur den Schiedsrichterball geben.
Haben wir das auch geklärt. Dann kommen wir zum Spiel Leverkusen gegen Bayern. Da schreibt uns Andreas Bischof, wir sollten nochmal Marcel Reifs Lob diskutieren, dass der Schiri von Leverkusen Bayern dem Spielverlauf entsprechend kein Gelb-Rot nach taktischem vorgezeigt hat. Patrick.
Also ich habe das gehört und ich habe doch sehr schmunzeln müssen bei dem, was Herr Reif gesagt hat. Das tue ich häufiger, wenn Herr Reif sich äußert im Übrigen, aber das ist was anderes. Das fand ich so interessant, weil er eben sagte, ja, Schlussphase, das Spiel läuft, jetzt geht's langsam zu Ende und scheiß drauf.
Also, Fingerspitzengefühl.
Ja, das, ich weiß gar nicht, ob er das Wort gebraucht hat, aber es lag so in der Luft. Also dazu muss man, glaube ich, zweierlei sagen. Erstens war es ein glasklares taktisches Foul. Also es gibt eigentlich kaum eine klarere gelbe Karte als die. Dann gibt es eben auch nicht den heute schon diskutierten Ermessensspielraum. Also von wegen, wir sind in der Schlussphase und ach komm, was soll's, ist eh gleich vorbei. Das geht natürlich nicht. Ja, ich weiß, da gibt es immer so diese Gegenbewegung zu sagen, lasst uns doch auch mal die Regeln sein lassen und mal ein bisschen menschlich drauf gucken. Gut, aber wenn wir uns ein bisschen ernsthaft damit befassen, dann kann man hier nur gelb ziehen und dann eben gelb-rot. Das zum einen. Und zum anderen, das ist zwar nicht die Aufgabe von in dem Fall Herrn Gagelmann, aber sollte man auch mal einführen, Herr Carvajal hätte dann gelb-rot gesehen und wäre gesperrt im Spiel gegen Düsseldorf. Jetzt kann er mitwirken. Also von wegen, es kommt nur auf die beiden Mannschaften an in dem Spiel, das ist ja richtig, da fällt der Schiedsrichter seine Entscheidung, aber man muss mal sehen, eine Sperre gibt es jetzt erstmal nicht, im nächsten Spiel ist er mit dabei. Von daher ist es eigentlich schon ganz gut, wenn man sich an die Regeln hält und das hätte Herr Gagelmann in dem Fall ja tun müssen, hat sonst ein ordentliches Spiel gemacht, aber das war für mich eine klare Fehlentscheidung und diese Fußballromantik von Herrn Reif fand ich ganz niedlich, aber überzeugt hat sie mich nicht.
Und jetzt geht ich die Krawallschachtel und sagt, die Entscheidung war vollkommen korrekt.
Da bin ich gespannt.
Und zwar nicht mit der Begründung. Die Begründung von Herrn Reif gestern war ganz schnell. Diesen Fall hat es schon mal gegeben in der Bundesliga. Ich habe nicht genau nachgeguckt, aber der Schiedsrichter ist Neuner aus Leim und das Spiel fand im Münchner Olympiastadion statt. Und ich glaube, es war sogar sein letztes Bundesligaspiel. Das weißt du möglicherweise besser als ich. Das müsste man nochmal nachgucken. Folgende Geschichte ist passiert. Carvajal spricht man ihn aus oder Carvajal, ich weiß es nicht genau.
Der Leverkusener.
Der Schweinsteiger bremst. Also erstmal vollkommen unstrich, natürlich ist das ein taktisches Foul gewesen, das eine Verwarnung und somit gelb-rot bedingt hätte. Wichtig ist aber und entscheidend dabei ist, was unmittelbar danach passiert ist. Bayern München hat den Freistoß sofort ausgeführt, auf Pizarro gespielt, in der Bestrebung, das 3:1 zu erzielen. Und genau dem hat der Schiedsrichter den Vorzug gegeben. Und das ist vom Sinn und Geist der Spielregeln auch das Richtige gewesen. Dass die Bayern das verdattelt haben, ist ihr Problem. Ja? Das Problem ist natürlich auch, als die Torchance vergeben war, konnte keine gelbe Karte und damit keine gelb-rote Karte mehr gezeigt werden. Ganz einfach, weil das Spiel fortgesetzt worden ist und dann geht das Ganze nicht mehr. Das ist eine absolute Ausnahme und Neuner hat das bei seinem, wie gesagt, meiner sein letzten Bundesligaspiel wäre es gewesen, genauso gemacht. Da ging es auch um, ich glaube sogar um eine Notbremse. Da gab es auch einen Foul kurz vor dem Strafraum, da wurde der Ball hingelegt, sofort weitergespielt, es fiel ein Tor. Ergebnis, das Tor zählte und der Spieler, der hätte verwarnt werden müssen oder sogar vom Platz fliegen müssen, ich weiß nicht mehr so genau, ging vollkommen straffrei aus. Wurde aber vom Deutschen Fußballbund damals, und ich würde tippen auch jetzt, für richtig befunden mit dem Verweis darauf, im Fußball geht es in erster Linie darum, Tore zu erzielen und nicht Spieler vom Platz zu stellen. Hätten die Bayern aus der Situation das 3:1 gemacht, wäre das Spiel durch gewesen, entschieden gewesen, kein Hahn hätte danach gekräht, was mit Carvajal oder wem auch immer da gewesen wäre. Dazu muss man auch noch sagen, auch das ist ja, wenn man mit Sinn und Geist der Spieler argumentiert, ganz logisch, der wäre gesperrt gewesen für die letzten 2,5 Minuten, die noch zu spielen gewesen wären und fürs nächste Spiel. Davon hätten die Bayern aber nichts mehr gehabt. Mit anderen Worten, denen war wichtiger, wir machen jetzt die Bude. Dass sie es dann schlampig ausführen, ist dann ihr Problem. Das konnte Gagelmann nicht mehr zurückpfeifen. Aber der gute Mann hat gepfiffen, geguckt, was machen die? Die wollen schnell ausführen, dann lasse ich das zu. Vielleicht fällt ein Tor und dann wäre er der gefeierte Held gewesen. So haben sie es verdattelt und alle sagen, warum kam da kein Gelb-Rot? Ich gebe zu, das ist eine ganz seltene Situation, habe mich aber rückversichert in der ganzen Angelegenheit und weiß deswegen, auch wenn es seltsam aussieht, auch wenn Herr Reif das mit seltsamen Argumenten verteidigt hat, vom Ergebnis her da durchaus nicht Unrecht. Gagelmann hat sich da nicht falsch verhalten. Er ist einfach ein souveräner Schiedsrichter geworden und hat auch hier die richtige Sache getan.
Patrick, hat er dich überzeugt?
Bedingt. Also den Präzedenzfall, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, habe ich nicht vor Augen. Du hast das Spiel ja auch, glaube ich, nicht genannt. Du hast nur den Schiedsrichter genannt. Das reicht.
Manfred also. Neuner und Bayern München. Aber den
Gut, da gab es nur ein Spiel im Zweifel, das er gepfiffen hat.
Kommen wir da wieder bei diesem Koeffizienten. Welche Gegend der wohnt und so? Oder?
Gut, aus Leim ist in Baden-Württemberg, der hat schon Bayern mehr verpfeifen können.
Yeah.
Aber was man vielleicht dann auch einschränkend sagen müsste, dann hat eben Bayern darüber disponiert, wie es mit dem Spieler weitergeht. Das ist etwas, was ich jetzt zum einen erstmal befremdlich finde. Das kann man so oder so sehen. Ich akzeptiere die Sichtweise.
Ich akzeptiere deine auch. Ich finde das auch
aber nachvollziehbar. Es ist natürlich auch so, dass Gagelmann hätte sagen können, hier, das war ein taktisches Foul. Spielt man nicht weiter, ich unterbinde das Spiel und dann wäre es klar gewesen. Natürlich ist es für mich eine Abwägungsfrage zu sagen, worum geht's? Dieses Argument zu sagen, es geht hier darum, Tore zu erzielen, okay, aber es bleibt für mich der Eindruck, es war eines der klarsten taktischen Fouls, das ich gesehen habe und es ist eigentlich auch befremdlich, dann zu sagen, dass es gerade dafür keine gelbe Karte gibt. Worauf wir uns aber, glaube ich, einigen können, damit wir hier nicht im Zwist auseinandergehen, aber das wird auch, glaube ich, so nicht passieren, die Argumentation von Herrn Reif können wir, glaube ich, nicht so teilen. Also Nein. Das ist ein Argument, was ich nachvollziehen kann. Ich bleibe aber bei meiner Argumentation und daraus sollen wir dann irgendwie einen Kompromiss schmieden.
Es ist, wie gesagt, auch hier kann man im Grunde wirklich nur mit Sinn und Geist der Spieler argumentieren oder eben sagen, wenn so ein Foul passiert, dann muss es dafür gelb und damit gelb-rot geben. Nochmal vielleicht auch als kurzer Einwand. Gagelmann hat ein hervorragendes Spiel gemacht und ist auch ansonsten, wie gesagt, ein Schiedsrichter, du wirst es ja gleich nochmal uns ausführlicher auch erklären, der in seiner Wertschätzung beim DFB und auch bei den Spielern deutlich gestiegen ist. Ich kann es zu 99% ausschließen, dass er in der Situation nicht gelb oder dann damit gelb-rot gezeigt hätte. Das war so klar, es war so sonnenklar, wie das Ganze gelaufen ist, dass man selbst als relativ unerfahrener Schiedsrichter in der Klasse nicht auf die Idee gekommen wäre, hier nicht in die Brusttasche und damit auch in die Hosentasche zusätzlich zu greifen. Das muss einen anderen Grund gegeben haben. Und dass er weiterspielen lassen hat, also eine ganz, ganz seltene Entscheidung, vielleicht war Neuner auch nicht der einzige Präzedenzfall, wobei man da noch nicht mehr von Präzedenzfall sprechen könnte, denn dann gäbe es ja schon mehrere, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist, wie gesagt, eine ganz, ganz seltene Geschichte und auch nur damit, dass er sagte, das steht hier schon so ein bisschen spitz auf Knopf. Und wenn da einer frei durch ist, warum soll ich den nicht laufen lassen in Anführungszeichen Hoffnung und bei Bayern München ohne Anführungszeichen, dass daraus ein Tor fällt und damit ja sozusagen, und das wäre mein Argument, die Torchance wiederhergestellt worden ist.
Aber
und das finde ich im Sinne und Geist der Spielregeln und deswegen ist mir die Entscheidung näher, als zu sagen, der hätte gelb-rot kriegen müssen.
Dann noch einen letzten Einwand dazu. Dann wäre es aber konsequent insofern, dass er einfach Vorteil hätte geben können. Das war, glaube ich, in dem Fall nicht möglich,
Nein.
weil der Ball, nur dann wäre es für mich nachvollziehbar. Er pfeift es ja. Ja. Er gibt ja den Freistoß wegen des taktischen Fouls. Und dann lässt das weiterlaufen, aber ich finde schon, wenn er den Freistoß gibt, muss er auch gelb geben, ist meine Sicht. Obwohl ich die Argumentation nachvollziehen kann, Aber das wäre für mich logisch. Aber Logik
aber, Fußball, aber es gibt ja nicht zwingende gelbe Karten.
Boah, ja. Es gibt sogenannte Pflichtverwarnungen, die gibt es schon, beispielsweise wenn der Platz unerlaubt betreten oder verlassen wird, ja. Werden dazu noch im Rahmen der Regel 12 kommen. Insofern schon, das ist jetzt regeltechnisch gesehen keine Pflichtverwarnung in dem Sinne, dass es nicht zumindest von der Theorie her einen Spielraum gegeben hätte. Das muss man noch dazu sagen, ich glaube, wir hatten mal kurz diese sogenannte Lex Zidane angesprochen, die gilt aber nur für Platzverweise. Ja? Also das, in dem konkreten Fall, wenn ein Spieler eine Tätlichkeit begeht, also wirklich, was ja eine klare rote Karte wäre, und nach der Tätlichkeit das Spiel fortgesetzt ist und der Schiedsrichter kurz darauf erst bemerkt, dass eine Tätigkeit begangen worden ist, zum Beispiel, weil er dann erst seinen Schiedsrichterassistenten sieht, der mit der Fahne da steht, dann kann er auch noch nachträglich rot zeigen. In der Situation vom Samstag wäre es aber nicht möglich gewesen, das Spiel erstmal laufen zu lassen und dann in der nächsten Spielunterbrechung noch eine gelbe Karte zu zeigen, weil das Spiel eben bereits fortgesetzt war und dort diese Ausnahmeregelung nicht greift. Wie gesagt, da kann man nur sagen, Wiederherstellung der Torchance kriegt den Vorzug. Ansonsten gebe ich dir selbstverständlich recht, hat so den leichten Ruch von der Regelbeugung, was er da irgendwie gemacht hat. Ich verzichte darauf, damit die weiterspielen können. Die Regeln geben diese Möglichkeit, wie gesagt, her. Und deswegen war es für mich an der Stelle auch richtig, das so zu machen, auch wenn es, um es nochmal zu betonen, eben ein ganz seltener Fall ist. Aber die Einwände verstehe ich selbstverständlich auch.
Also halten wir fest, Marcel Reif hatte nach Ansicht von Alex recht. Die Begründung war aber die falsche. Wer Herrn Reif kennt...
Der kann aus den falschen Gründen das Richtige tun.
Ne, der kann uns ja mal weiterempfehlen. Und wir beenden jetzt erstmal die Spieltagsbesprechung. Ich hoffe, die beiden Herren werden sich beruhigen. Oh, und dann, und dann wird...
Ruhepuls 50, kein Problem.
Dann wird direkt nach einer ganz kurzen Pause Patrick uns erklären, warum Peter Gagelmann beim Schiri-Check eine 3 für die Spielleitung Leverkusen gegen Bayern bekommen hat.
Ruhig.
Ja, der Gagelmann. Eine 3 bei Leverkusen gegen Bayern. Fangen wir erstmal mit Alex an, der ja zugeben muss, dass er Bayern-Fan ist immer an dieser Stelle.
Leidenschaftlicher Bayern-Fan ist.
Hättest du Gagelmann auch eine 3 gegeben?
Ich möchte da... mich der Notengebung verweigern an dieser Stelle.
Ach komm, Alex. Jetzt sind wir reden über den Schiri-Check. Da geht
der Schulnotenvergabe verweigere ich mich. Es gibt ja ein eigenes Schiedsrichterbewertungssystem, an das fühle ich mich gebunden. Und,
gut, dann gib in der Skala was.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es nicht immer ein leichtes Spiel war, hätte ich ihm da, aber das sagt wahrscheinlich jetzt so den wenigsten was, ne? Hätte ich ihn sicherlich mit einer 8,5 oder 8,6 bedacht von 10 Punkten, was im deutlich oberen Bereich angesiedelt gewesen wäre, für mich eine souveräne Spielleitung. Ich gehe, wie gesagt, auch bei der Entscheidung kurz vor Schluss, damit eben nicht die gelb-rote Karte zu zeigen aus den genannten Gründen. Und das war für mich da sogar, dann muss man ja so konsequent sein und auch sagen, das war für mich sogar an der Stelle ein Big Point. Ansonsten hat er das prima im Griff gehabt. Große Akzeptanz bei den Spielern, gelassene Spielleitung, hat viel laufen lassen, hat genau die richtige Linie gefunden. Aber okay, wenn es gar nicht anders geht... Spotsnote 3, Kickernote 2,5. Ich würde sicherlich nochmal drüber liegen,
ja.
Und sagen, also das ist für mich sicherlich im Bereich 1,5 oder 2,0 gewesen.
Aber wenn du jetzt kurz sagst, 8,6, als du jetzt so Regionalliga und Oberliga gepfiffen hast, was hast du da so für einen Notenschnitt?
Ungefähr. Das lässt sich schlecht vergleichen, darunter auf jeden Fall. Also da sind wir eher so im Bereich 8,2, 8,3 gewesen. Dazu muss man sagen, dass damals noch von anderen Noten, also schon von 10,0er-System, es war auch schon ausgegangen worden. Allerdings hat man da die oberen Untergrenzen für gute, sehr gute Spielleitung bei normalen, schwierigen, sehr schwierigen Bedingungen etc. nochmal anders angesetzt. Insofern ist das schwer, das miteinander zu vergleichen. Nach dem heutigen DFB-System würde ich sagen, ist er mit einer 8,5 oder 8,6 dabei. Und ich bin auch relativ sicher, dass das die Note ist, die beim DFB auch rauskommt. Das ist aber natürlich... Spekulation, vielleicht sollte ich mal so eine Tipprunde einführen. Schiedsrichterbenotungen tippen, also offizielle Schiedsrichterbenotungen tippen, nur wird man das nie auflösen können. Anders als die Ansetzung, weil man das ja nicht zu Gesicht bekommt.
Aber dann vielleicht kurz anschließend die Frage, warum vergibst du Schulnoten mit Halbpunkten und nicht von 0 bis 10?
Weil das, glaube ich, das Transparentere, sagt man ja heutzutage, ist und jedenfalls für die Mehrheit am leichtesten nachzuvollziehen.
Hat sich irgendwie so im Fußballbereich in Deutschland...
Naja, Schulnoten, ich meine, damit sind wir alle irgendwann konfrontiert. Ja. zu Schulzeiten, glaube ich, ja. Und insofern kann jeder mit einer Note etwas anfangen. Man kann auch meinetwegen ruhig die Begriffe aus der Schule von wegen befriedigend, mangelhaft und so weiter dahinter setzen. Also ich glaube, dass das für den Normalo in Anführungsstrichen am leichtesten greifbar ist. Und dass es nur Halbnoten gibt, ist einfach erforderlich, um noch ein bisschen noch differenzieren zu können. Das wäre sonst zu wenig.
Und ja, hat sich hier in Deutschland so eingebürgert. In Italien zum Beispiel ist es ja anders. Da kriegen ja die Spieler auch so andere Noten. Führt aber auch dazu, dass die meisten Spieler dann immer irgendwie eine 7 oder eine 8 kriegen. Und ja, da pendelt sich das ein. Von daher ist es in Deutschland manchmal sogar ein bisschen spannender zu sehen. Aber fangen wir mal jetzt mit Herrn Gagelmann an. Alex sagte eine 2,5. Warum haben wir gesagt? Das haben wir geklärt. Aber warum aus deiner Sicht jetzt eine 3?
Also für mich wäre er auch im Zweierbereich gewesen, weil er eigentlich eine souveräne Partie gemacht hat. Da hätte ich jetzt vielleicht eine 2,5. Ist jetzt spekulativ. Aber für mich, wir haben ja darüber gesprochen, war das eine Fehlentscheidung. Und die war für mich auch relativ klar. Ich glaube, wir brauchen nicht nochmal drüber zu diskutieren. Und dann wirkt sich das eben doch so aus, dass ich sage, dann ist es summa summarum eher eine 3, weil Fehlentscheidung sicher nicht das entscheidende Kriterium, aber eines der wichtigen ist, abseits von dem Auftreten des Schiedsrichters auf dem Platz, was, wie ich fand, Gagelmann typisch in letzter Zeit sehr gut war oder recht gut war.
Über den Typ Gagelmann sprechen wir später noch mal ein bisschen ausführlicher. Ich würde jetzt gerne noch mal so über generell über eure Spox-Notenvergabe reden. Wie läuft das bei euch ab mit den Schiedsrichternoten?
Also letztlich übernehme ich das, die Schiedsrichter zu bewerten. Dafür schaue ich mir dann auch wirklich alle Spiele an.
Soweit. Jeden Spieltag?
Naja, also es ist jetzt schon mal so, dass man 5 Spiele wirklich live gucken kann, wenn man sich die volle Dröhnung geben will.
Und das machst du gerne?
Ja, da ich mit Fußball eh ein bisschen nerdig veranlagt bin, ist das für mich jetzt auch nicht so das Problem. Also diese 5 Spiele, sprich Freitag, Samstag, Nachmittag und Abendspiel und die Sonderspiele, die gucke ich mir schon an, soweit eben möglich. Und was die anderen Spiele betrifft, kann ich mir die später noch angucken. Entweder ganz oder auch mal zusammenfassen. Es gibt auch wirklich Spiele, da erkennt man relativ schnell, die braucht man nicht komplett jede Szene gesehen zu haben. Das war eine souveräne, lockere Leistung, wo es eigentlich nicht viel zu diskutieren gibt. Aber ich schaue mir schon so viel wie möglich selber an, schaue mir auch andere Meinungen an. Also ich versuche es ja so weit wie möglich zu objektivieren, dass ich nicht sage, das ist meine persönliche Meinung, sondern ich lese, was bei uns in der Redaktion dazu gesagt wird, was auch andere Medien sagen und versuche daraus dann so weit möglich eine objektive Gesamtnote zu vergeben.
Du schreibst auch in dem Vorspann von jedem Schiri-Check von einem faktenbasierten Schiri-Check analysiert ihr die Leistung von den Schiedsrichtern. Auf welche Fakten stützt du dich da hauptsächlich? Also es geht ja klar um die Fehlentscheidung, aber in den Texten, die du schreibst, da geht es ja nicht nur um das, was wir auch immer bemängeln beim Kicker zum Beispiel, dass es da dann schnell darum geht, Einzelentscheidungen zu bewerten, sondern bei dir liest sich schon raus, dass es mehr Kriterien gibt.
Ja, also es wird für jedes Spiel versuche ich eine Kurzbeschreibung sozusagen der Leistung zu machen, in der ich die Fehler aufliste und eben das sonstige Auftreten auch noch beschreibe. Das ist einfach die Ansprache an die Spieler. Das ist das sogenannte Zweikampfverhalten, wo man unterschiedliche Bewertungen da hat, ohne dass man da immer gleich von der Fehlentscheidung sprechen muss, sondern einfach, wie er das im Blick hatte, wie er aufgetreten ist. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere, kleinere Sachen. Mir fällt zum Beispiel da immer spontan ein, bei Herrn Kienhöfer, der ja Herrn Slomka letztens mal auf die Tribüne verwiesen hat, das war jetzt für mich keine Fehlentscheidung, war aber doch nicht gerade Ausdruck größter Souveränität. Und insofern fließt sowas natürlich auch ein, weil das ja der Schiedsrichter ein Spielleiter ist, wie Herr Merck ja auch immer gerne betont hat, einer, der das Spiel managt und in dem Punkt zum Beispiel nicht gut gemanagt hat, wie ich finde, und versuche also so viele wie möglich Fakten mit aufzugreifen, die sich im Spiel zugetragen haben und nicht eben nur die Fehlentscheidung, sondern alles, was drumherum im Spiel auch noch gelaufen ist.
Also muss man aber auch ganz klar sagen, der Eindruck, den du da dann bewertest, das ist einfach auch ein rein subjektiver, den du aber versuchst, sozusagen mit Fakten dann zu erklären.
Also ich glaube, eine Note ist immer subjektiv, das geht nicht anders. Das liegt in der Natur der Sache. Ich versuche es nur so zu objektivieren, dass ich möglichst viele Fakten sammle, die ich also auch als Begründung liefern kann. Warum kriegt der Schiedsrichter jetzt gerade diese Note? Und zusätzlich dadurch zu objektivieren, dass ich eben sage, das ist nicht nur unbedingt meine Meinung, sondern mir auch andere Statements anhöre. Letztlich muss ich meine Meinung fällen. Ich muss dafür gerade stehen. Aber es ist nicht so, dass ich mir sage, ich gucke mal das Spiel mal an und dann haue ich eine Note raus, sondern ich befasse mich damit. Und man kann sich vorstellen, hinter so einem Schiri-Check, das sind also, wir haben jetzt 9 Spieltage, das sind dann 81 Partien, die dann drinstecken. Ist natürlich auch eine Menge Zeit, die dafür drauf geht, die man gar nicht so direkt dann sehen kann, wenn man versucht, jede Note möglichst sauber begründen zu können.
Alex, du bist nicht unbedingt Freund von Benotungen von Schiedsrichtern, so wie das in manchen Medien passiert. Du hattest aber hier den Ansatz zu sagen, hier, den Patrick Völkner, da müssen wir unbedingt mal hin, weil der Schiedsrichter-Check, der gefällt mir eigentlich immer ziemlich gut. Was macht Patrick besser als andere?
Er sieht deutlich mehr die Gesamtleistung des Schiedsrichters. Das hat er ja gerade auch nochmal ausgeführt. Und das schlägt sich für mich auch in den Noten, die er vergibt, wieder. Völlig unabhängig davon, dass ich jetzt nicht der größte Freund der Schulnotenvergabe bin. Soll aber einfach mal ausgeklammert bleiben. Auch in der Beurteilung dessen, was wichtig ist bei einer Schiedsrichterleistung, als bei dem, was dann sozusagen verbalisiert wird in der Beurteilung eines Schiedsrichters, spiegelt sich deutlich wieder, dass mehr die Gesamtleistung gesehen wird, der gesamte Auftritt gesehen wird, die Ansprache an die Spieler, wie du es genannt hast, oder auch das, die Beurteilung von Zweikämpfen, also das könnte man dann als, wie du es gesagt hast, Zweikampfverhalten nennen, da fließt einfach deutlich mehr ein. Die einzelnen Entscheidungen werden natürlich gewichtet, die sollen auch gewichtet werden, sie werden ja auch bei einer offiziellen Beobachtung gewichtet, aber sie werden natürlich in Relation zur gesamten Leistung gesetzt, und zwar in eine andere Relation, als das eben im der Sportbild passiert, als das beim Kicker passiert. Und da finde ich Patricks Einschätzung einfach nochmal deutlich kompetenter. Er hat einen wesentlich geübteren, geschulteren Blick darauf. Die Kicker-Redakteure sind mir eben viel zu schnell dabei mit Abzügen, wenn es um einzelne Entscheidungen geht. Teilweise auch nicht wirklich gut begründet, wie ich finde, oder auch von zweifelhafter Qualität. Patrick macht sich da aus meiner Sicht mehr Gedanken darüber. Vielleicht auch, weil er einfach, oder nicht nur vielleicht, sondern sicher, weil er mehr Empathie gegenüber Schiedsrichtern da walten lässt, mehr Interesse und auch dann letztlich mehr Kompetenz da einbringen kann in die ganze Beurteilung. Insofern ist das auf eine Art einzigartig. Wie gesagt, andere vergeben auch Noten, aber dass wirklich so ein Check gemacht wird, dass wirklich Dinge gegenübergestellt wird, dass Trends und Tendenzen besprochen werden, finde ich ungewöhnlich. Und man muss sagen, gemessen daran, was dann auch, wie der DFB das dann auch sieht mit den Schiedsrichtern, was sich immer mal daran zeigt, welche Schiedsrichter aufsteigen, welche Schiedsrichter welche Spiele bekommen. Bekommen sie plötzlich bessere Spiele, in Anführungszeichen, also besser heißt kniffliger von der Ausgangssituation. Also man merkt dann schon, dass da Trends und Tendenzen von Patrick Völkner erkannt werden, die sich später dann auch, die man auch beim DFB dann sieht. Das zeugt dann einfach davon, dass er den richtigen, geübten Blick dann auch darauf hat und letztlich ganz ähnliche Maßstäbe anlegt wie die Schiedsrichterfachleute beim DFB, die nun mal zuständig sind für Auf- und Abstiege. Also das ist relativ kongruent und das ja nun mal ohne, dass er originäre DFB-Informationen derart bekommt, dass er damit jetzt mit den offiziellen Beobachtungsergebnissen versorgt wird. Nämlich zumindest nicht an, dass du das wirst.
Noch nicht.
Noch nicht, gut.
Also jede Menge Lob aus berufenem Munde, Patrick, was wahrscheinlich runtergeht wie Öl.
Hört man gerne, ja. Das ist sehr nett.
Aber ich muss da natürlich jetzt auch mal fragen, warum machst du das? Also so viel Arbeit, ne, im Prinzip, also ich glaube so alle 6 Spieltage ungefähr kommt das, ne,
denn ja, ein bisschen seltener, aber es ist, okay, die Arbeit bleibt trotzdem, ne?
It's a dirty job and someone's gotta do it.
Ja, aber da spricht ja eine gewisse Leidenschaft raus. Wir haben am Anfang dieser Folge ja schon gehört, dass du ein Freund der Schiedsrichter sozusagen oder der Schiedsrichterei bist, dass du da gerne drüber redest, aber das erklärt ja noch nicht diesen Aufwand, den man da betreibt. Wie hat das bei dir angefangen, dass du gesagt hast, nee, ich möchte das jetzt mal wirklich in so einem kompletten Check hier verarbeiten und mich da so richtig reintauchen und richtig viel Zeit drauf geben?
Man rutscht so rein, wie man so schön sagt. Ja, also so richtig erklären kann ich es mir auch nicht. Die Ursprünge waren eben so, dass ich vor ja, jetzt 10 Jahren angefangen habe, mich für Schiedsrichterei zu interessieren, weil ich eben diese Schiedsrichteransetzung getippt habe und da ein Faible für bekam und mich dann immer mehr für Schiedsrichter interessiert habe. Aber was ich, glaube ich, das Interessante an dem Schiedsrichterjob finde und weshalb ich da vielleicht auch Empathie oder ja, einen gewissen Zuspruch habe, ist, dass ich sage, das ist eigentlich ein fieser Job. wenn man das mal so sieht, ne? Schiedsrichter zu sein. Man ist im Stadion und die Fans jubeln den Spielern zu, aber in der Regel nicht den Schiedsrichtern, die dann doch sich immer notgedrungen Feinde machen. Also es ist der seltenste Fall, wo ein Schiedsrichter durch eine Partie geht ohne Widerspruch. Das gehört ja zum Job dazu. Und das kann auch nicht jeder, behaupte ich mal. Sich immer damit auseinanderzusetzen, auch damit fertig zu werden. Ja, man sagt dann natürlich immer, sie haben sich das ja ausgewählt, muss ja keiner machen. Ja, es muss wohl jemand machen, sonst wird das mit dem Fußball nicht funktionieren. Also man muss das auch mal würdigen, dass sich Schiedsrichter finden, immer wieder, die das machen, auch wenn sie, glaube ich, ganz gut bezahlt sind, jedenfalls im Profifußball. In anderen Ligen sieht das ja ganz anders aus. Aber im Grundsatz finde ich also diese Funktion sehr interessant, sich immer wieder hinzustellen und für die eigenen Entscheidungen gerade zu stehen. Und ich weiß nicht, ob es Markus Merk war. Ich glaube ja, also er hat das mal ganz gut beschrieben, wie ich fand, was so ein Schiedsrichter ausmacht, dass er gar nicht jetzt derjenige ist, der Entscheidungen fällt. Natürlich tut er das, aber er ist im Wesentlichen so eine Art Spielmanager, ein Spielleiter. Und das ist auch ein Gedanke, der jetzt eben beim Schiri-Check zugrunde liegt, dass man das versucht zu würdigen. Wie schaffe ich so eine Partie bestmöglich über die Bühne zu bringen? Nicht nur die Entscheidung eben jeweils richtig zu fällen, sondern auch zu gucken, wie funktioniert das mit der Kommunikation. Und da mich diese Aufgabe irgendwie doch fasziniert, das zu machen, mache ich auch diese Aufgabe selbst mit einer gewissen Leidenschaft.
Du machst das ja bei Spox. Spox ist ein Sportportal mit ganz großem Augenmerk auch auf die Community drumherum. Wie ist da das Feedback? Also wie hast du das Gefühl, reagieren die Leute auf den Schiedsrichter-Check?
Das ist, wie nicht anders zu erwarten, geteilt. Also da gibt es häufig Widerspruch. Das liegt aber in der Natur der Sache. Also wenn ich mich hier festlege und auch meinen Schiedsrichter lobe, dann ist mir vollkommen klar, dass es auch gleich die ersten Kommentatoren gibt, die sagen, was erzählst du da für einen Scheiß? Der Schiri kann gar nichts. Also wenn ich einen Schiedsrichter-Check mache, wo ich nicht alle Schiedsrichter jetzt durchkritisiere, dann ist mir klar, kriege ich Widerspruch. Und im Grunde genommen will ich das auch. Ich will eine Diskussionsgrundlage liefern, wo sich jeder äußern kann. Und das ist auch vollkommen okay, sofern das in der richtigen Form geschieht, was aber meistens der Fall ist. Es gibt auch sehr viel Zuspruch. User, die das gut finden als Institution. Manche zweifeln das auch an. Es gab auch anfänglich die Kritik, dass man das nicht machen dürfe.
Warum nicht?
Schiedsrichter zu kritisieren, ja.
Ah.
Ja, dann kam natürlich der Fall Rafati. Das war relativ kurz nach Beginn der Reihe. Und dann wurden natürlich Querverbindungen hergestellt. Dass man sagt, siehste, sowas passiert dann. Dagegen verwehre ich mich natürlich. Also ich nehme jede Kritik in der Sache an. Aber jetzt zu sagen, man darf Schiedsrichter nicht kritisieren, sehe ich komplett anders. Man muss sich das auch mal vor Augen führen, dass Schiedsrichter von Haus aus permanent mit Kritik ausgesetzt sind. Also nicht nur von den Zuschauern, sondern es gibt immer wieder Schulungen, die Leistungen werden immer wieder bewertet. Schiedsrichter müssen selbstkritisch sein, sonst werden sie es nicht bis in die erste Liga schaffen. Das ist vollkommen klar. Das gehört zu diesem Job dazu. Und das passiert Tag für Tag. Dann bespricht man sich und diskutiert das. Und dann ist ja die Frage, warum soll man diese Besprechung nicht auch in einer anderen Ebene machen, auf medialer Ebene, und ich versuche es halt möglichst sachlich. Hier und da wird polemisiert, das gehört dazu, dass man auch etwas zuspitzt. Aber ich finde schon, es gibt absolut eine Berechtigung dafür, wenn, wie es heutzutage üblich ist, so viel über Schiedsrichter geredet wird, dann sollte man dafür auch von journalistischer Seite einen Beitrag liefern, und genau das ist der Ansatz.
Was glaubst du, Alex, ist solche Kritik von Schiedsrichtern auch willkommen, wenn es in der Form passiert?
Ja, das denke ich sicherlich. Also ich bin davon überzeugt, dass das auch zur Kenntnis genommen wird. Auch ein Schiedsrichter guckt, auch wenn Thorsten Kienhöfer uns ja das Gegenteil erzählt und gesagt hat, er schaut nicht mehr in die Zeitung, wie seine Leistung dort beurteilt wird, denke ich, da wird er eher eine Ausnahme sein. Also Schiedsrichter werden das auch in der einen oder anderen Form sicherlich zur Kenntnis nehmen. Mag sein, dass sie da großen Gazetten wie dem Kicker oder der Sportbild nochmal mehr Bedeutung zusprechen und auch wissen, das wird halt von noch mehr Menschen gelesen, das könnte den einen oder anderen Einfluss auch haben, wie unsere Leistungen gesehen werden, aber letztlich setzt sich Kompetenz nicht nur durch, sondern fällt auch auf, und insofern gehe ich davon aus, dass es dort wahrgenommen wird und auch sachlich gewürdigt wird, denn das ist ja nun gerade nicht so im Schiri-Check, dass das nach populistischen Kriterien verläuft, sondern im Gegenteil, das werden ja fachliche Kriterien zugrunde gelegt, Und dementsprechend glaube ich, dass es auch bei den Bundesliga-Referees gut ankommt.
Wir haben vorher angekündigt, dass wir heute zu dir fahren, Patrick. Und da gab es eine Frage von David Naujek. Der fragt nämlich, lassen sich Entscheidungen wirklich in wahr und falsch unterscheiden und damit Fehlentscheidungen quantifizieren?
Jein, wie das immer so ist. Das ist nicht so einfach. Also die Frage ist natürlich erstmal, wann liegt eine Fehlentscheidung vor? Das ist gar nicht so einfach, wie man gemeinhin denkt. Also zunächst mal ist für mich eine Fehlentscheidung eine Entscheidung, die nicht mit dem Regelwerk in Übereinstimmung steht. So einfach ist es zunächst mal. Trotzdem erfasse ich wahrscheinlich nicht jede Fehlentscheidung, die in einem Spiel gefällt wird. Es gibt kleinere Entscheidungen, die auf den Spielfluss keinen größeren Einfluss haben und die auch vollkommen irrelevant letztlich sind. Insofern habe ich für mich ein gewisses Relevanzkriterium. Auch das ist nicht ganz eindeutig, aber ich schaue schon, dass ich sage, das hat in irgendeiner Weise Auswirkungen auf das Spiel. Also jede falsch gegebene gelbe Karte ist für mich schon eine Fehlentscheidung, weil ich sage, das kann sich potenziell auswirken. Genauso wie jeder Strafstoß, das versteht sich von selbst bei Toren und so weiter. Also ich hatte bislang, glaube ich, nur ein, zwei Fälle, wo es wirklich für mich die Frage war, ist es jetzt eine Fehlentscheidung oder sage ich, das ist so geringfügig, das spielt keine Rolle. Im Großen und Ganzen ist das kein Problem, das zu machen. Nur ist das Kriterium der Fehlentscheidung eben auch nur ein Indiz. Also ich würde nie sagen, dass Fehlentscheidung alleine die Leistung des Schiedsrichters bestimmen. Um mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, ich habe die Leistung von Felix Brüch, der hatte dann mal, ich glaube, Fürth gegen Nürnberg gepfiffen in der Hinserie, hatte sich zwei, wenn man es böse will, sogar drei Fehler erlaubt, was normalerweise eher für eine schlechte Note spricht, insofern Indiz, der aber das Spiel sehr gut gemanagt hat und die Fehlentscheidungen waren ganz schwierig, also die Entscheidungen selbst waren unheimlich schwierig zu fällen. Und deshalb habe ich ihm unter allen Umständen dann letztlich die Note 3 gegeben, weil ich gesagt habe, da waren die Fehler, die kann ich nicht hinwegdiskutieren, aber er hat sonst seine Sache gut gemacht und dann ist das letztlich ein ordentlicher Auftritt und dafür gebe ich dann die Note 3. Und deshalb sind Fehlentscheidungen auch nur ein Indiz. Und bislang habe ich mich nicht bis auf die ein, zwei Fälle schwer getan, diese Abwägung zu treffen. Ist es ein Fehler oder nicht?
Also du hast auch gewissen Ermessensspielraum sozusagen dir selber gelegt.
Geht nicht anders, ganz klar. Also wenn ich jetzt wirklich sage, das ist immer die Fehlentscheidung, das ist hundertprozentig klar, dann würde ich mir selbst in die Tasche lügen und auch die Leser belügen. Das geht nicht so klar, das ist eindeutig.
Das heißt aber auch, der Spielcharakter, der Schwierigkeitsgrad eines Spiels spielt eine gewisse Rolle, denn das wäre ja auch ein Kriterium einer offiziellen Beobachtung. Nochmal kurz zur Erklärung. Da ist es auch so, dass in einem normalen Spiel ist es einfach so, da fallen Fehler natürlich mehr ins Gewicht, wenn ich einen Schiedsrichter zu beobachten habe in der, sagen wir mal, Landesliga oder Verbandsliga und da ist nicht viel los und der macht aber trotzdem Fehler, dann wirkt sich das gravierender aus als in einem Spiel, wo die Fetzen fliegen und ihm unterlaufen Fehler, wo ich einfach sage, gut, wenn die Big Points stimmen und er insgesamt einfach einen guten oder sogar herausragenden Auftritt hatte, dann verzeihe ich ihm einzelne Fehler eher als bei einem Spiel, wo, wie gesagt, nicht so viel los ist. Ist das bei dir
absolut
auch so?
Absolut. Also das, finde ich, muss man machen. Das würde der Sache sonst nicht gerecht werden. Mhm. Wenn es ein schwieriges Spiel ist, wo es mehrere komplizierte Entscheidungen gibt und wenn dann eine nicht sitzt, dann werde ich da deshalb keine schlechte Note geben. Also da versuche ich mir ein Gesamtbild zu machen. Wie hat er das Spiel insgesamt über die Bühne gebracht? Und gerade wenn er natürlich schwierige Entscheidungen richtig trifft, dann ist das ja umgekehrt ein Pluspunkt und dann kann er das auch wieder ausgleichen. Also das ist auch immer ein Faktor, der auf jeden Fall berücksichtigt wird.
Noch eine weitere Frage von David. Der fragt nämlich noch, müsste man die Anzahl der Fehlentscheidungen nicht ins Verhältnis zu allen Entscheidungen setzen?
Klare Frage, klare Antwort, nein. Finde ich nicht. Erstens, das wird praktisch natürlich sehr schwierig, alle Entscheidungen zu zählen.
Schöne Strichliste.
Also ich mache mir viel Mühe, aber das würde meine Mittel überfordern, das ist das eine. Und zweitens glaube ich, dass es auch in der Sache nicht richtig ist. Man muss, wenn jetzt zum Beispiel ein Schiedsrichter 80 Entscheidungen trifft, von denen eigentlich alle lapidar sind, dann bringt diese Verhältnissetzung gar nichts. Ich muss es, wie gerade schon angedeutet, ins Verhältnis zur Schwierigkeit des Spiels und ins Verhältnis zur Schwierigkeit gewisser Entscheidungen setzen. Aber wenn ich sage, da waren 5 sauschwierige Entscheidungen, dann wird ein Fehler nicht so ins Gewicht fallen. Aber dann spielt es auch keine Rolle, ob er darüber hinaus vielleicht noch 60 weitere Entscheidungen hat. Also ich berücksichtige, was er für Entscheidungen zu treffen hat, aber nicht die Anzahl aller Entscheidungen, das ist für mich kein Kriterium, sondern den Schwierigkeitsgrad und die Zahl der problematischen Entscheidungen.
Sonst müsste man ja jedem Schiedsrichter auch ein Spiel wünschen, wo er viel abseits pfeifen kann oder so.
Ja, es ist natürlich manchmal schon so, dass es auch dankbar ist, eine Herausforderung zu kriegen. Dadurch kriegt man vielleicht auch mal oder hat eine Chance, eine super Note zu kriegen.
Sicherheit.
Aber wenn ich so das jetzt sehe, über die Zeit, die ich das mache, ist das im Wesentlichen kein Kriterium. Wie gesagt, da sind bestimmte Schiedsrichter bevorteilt gewesen, weil sie schwierige oder nicht so schwierige Spiele hatten. Entspricht nicht meiner Erfahrung.
Dann gehen wir mal jetzt rein in deinen aktuellen Schiri-Check, der jetzt auf Spox veröffentlicht wurde. Du hast einen Mann, oder du hast immer so eine Top-Flop-Rubrik.
Habe ich diesmal nicht so genannt, ja, aber im Grunde ist es natürlich schon zu zeigen, wer ist besonders gut und wer ist weniger gut, um es mal so zu sagen. Natürlich, klar.
Dann fangen wir mit dem Negativum an. Wer ist es diese Woche, der da so ein bisschen unten reingerutscht ist?
Ja, also wenn ich so deutlich benenne, ist in dem Fall Tobias Stieler. Das ist ein relativ junger Schiedsrichter, ist jetzt 31 Jahre, ist letztes Jahr berufen worden zum Erstligaschiri, war sozusagen sowas wie der Nachrücker für Rafati, der jetzt auch noch nicht so häufig zum Einsatz kommt, zuletzt etwas häufiger. Und bei dem ich natürlich sage, ist er wirklich der ideale Mann für die erste Liga? Die Frage muss man natürlich stellen, gerade wenn jemand noch frisch dabei ist, dann muss man aufgrund dieser Spiele natürlich versuchen, so eine Art Prognose zu treffen. Und da bin ich bei ihm einfach skeptisch. Das macht sich zum einen schon auch an den Fehlentscheidungen bemerkbar. Ich habe da das Spiel Augsburg gegen Mainz rausgegriffen, wo er doch einige Böcke drin hatte. Und auch in seinem Auftreten. Also ich finde, das ist nicht sonderlich souverän, so wie er agiert, so wie er die Spieler anspricht. Er hat da noch nicht diese Ruhe, die von einem ausgehen muss. Das ist natürlich immer auch schwierig, ist auch vielleicht viel verlangt. Aber andere junge Schiedsrichter verinnerlichen das in meinen Augen besser. Und deshalb sehe ich ihn aktuell kritisch, was ja nicht heißt, dass er sich noch mausern kann. Aber wir wollen ja mal eine Bestandsaufnahme machen. Und wenn ich jetzt nach, ich glaube, 8 Spiele hat er diese Saison gepfiffen.
Richtig.
Genau. Da ist der Gesamteindruck eher negativ, ganz klar.
Was hast du zu solchen Einschätzungen von so jungen Schiedsrichtern?
Es ist immer schwer am Anfang, wenn man in eine neue Spielklasse kommt. Das geht einem Schiedsrichter, der von der Bezirksliga in die Landesliga aufsteigt, genauso. Man muss sich da erstmal akklimatisieren. Und es ist auch selten vorgekommen, auch bei denen, die jetzt schon länger dabei sind und oben mit dabei sind, ist es bei vielen so gewesen, dass sie sich im ersten Jahr oder in den ersten 2 Jahren schwer getan haben. Also man hat es wirklich selten, dass man da gleich so ein Senkrechtstarter ist und ein unglaublich geachteter Schiedsrichter, der von den abgezockten Bundesliga-Profis hundertprozentig akzeptiert wird. Da muss man sich erstmal freischwimmen, wie das so schön heißt. Da muss man auch mal sich akklimatisieren, vielleicht auch den einen oder anderen Bock schießen, sich mal daran gewöhnen, wie dieses raue Geschäft da so läuft, wie die Spieler mit einem umgehen, die natürlich auch, und das ist wichtig, auch wissen, dass sie es da mit einem Frischling zu tun haben. Da testen sie Spielräume aus, wie weit kann ich gehen, was macht der da mit mir, ist das eher einer, der viel laufen lässt oder der ein bisschen kleinlicher pfeift, wie geht der mit den Karten um und so weiter und so fort. Und um die nächste Phrase zu dreschen, da zahlt man einfach häufig viel Lehrgeld. Das ist auch bei anderen Schiedsrichtern, wo man heute nicht mehr drüber nachdenkt, wie war das bei denen am Anfang, nicht viel anders gewesen. Auch in Knut Kircher hat sich durchaus schwer getan am Anfang, der heute einer der besten Bundesliga-Schiedsrichter überhaupt ist, um ein Beispiel zu nennen. Gagelmann haben wir schon angesprochen, sehr lange dabei und in den ersten Jahren eher so ein Kandidat, wo viele eher so die Stirn in Falten gelegt und gesagt haben, nicht sonderlich souverän, blass im Auftreten, ein bisschen heftig teilweise in der Ansprache, schlechtes Durchsetzungsvermögen, zu schroff auch teilweise im Umgang mit den Spielern. Und heute einer, der die Top-Spiele bekommt, ein souveränes Auftreten hat, seine ganz eigene Art der Spielleitung auch, ein Höchstmaß an Akzeptanz, alle freuen sich, wenn er kommt. Also man sieht, da ist jederzeit Entwicklungspotenzial vorhanden, da ist jederzeit auch eine Entwicklungsmöglichkeit gegeben. Selbstverständlich auch bei einem Schiedsrichter, der jetzt in seinem ersten Jahr erstmal etwas kritischer gesehen wird. Und auch da gehe ich auch durchaus mit und sage, gemessen daran, was in der Bundesliga sonst Standard ist und was sonst gepfiffen wird und wie sonst die Spiele über die Bühne gebracht werden, ist bei dem erwähnten Kollegen sicherlich weiterhin Luft nach oben. Aber das sehe ich, wie gesagt, gar nicht als Problem an. Wenn er weiterhin die Chance bekommt, da zu pfeifen, bin ich davon überzeugt, dass sich das auch entsprechend ändern wird.
Also nicht umsonst in der ersten Bundesliga, nein, sondern hat sich das ja durch Leistungen auch verdient. Das darf man ja auch bei der ganzen Bewertung dann auch nicht vergessen, dass die Leute nicht da einfach mal so hingelost wurden, sondern sich da über Jahre diesen Platz überhaupt erarbeitet haben.
Das überlegt sich der DFB sehr, sehr gut, wen er da hinschickt. Und das ist auch so, das gibt nicht wie bei Fußballspielen oder bei Fußballmannschaften den regulären Auf- und Abstieg, dass man sagt, die schlechtesten zwei steigen ab, die besten zwei aus der zweiten Liga steigen auf, sondern da wird zusätzlich geguckt, sind die wirklich in der Lage, Erstligaspiele zu pfeifen unter Erwägung aller Umstände, die da so warten. Also ist das jemand, auf Deutsch gesagt, dem man das zutrauen kann, vor 50.000 Zuschauern die Nerven zu behalten und ein Spiel zwischen gestandenen Bundesligamannschaften über die Bühne zu bringen, ja oder nein? Und deswegen hat es auch in der Vergangenheit immer mal wieder Jahre gegeben, da hat es keinen Auf- oder Abstieg gegeben, weil die aus der zweiten Liga, die in der zweiten Liga vielleicht von den Noten an der Spitze lagen, trotzdem nicht für reif und würdig befunden wurden, in der ersten Liga Spiele zu leiten, jedenfalls nicht besser als die, die notentechnisch am unteren Rand in der ersten Bundesliga herumgekrebst sind.
Alex hat es eben schon mal angesprochen, ein Schiedsrichter, den wir in der letzten Ausgabe auch schon mal so hervorgehoben haben, hast du jetzt in dieser Folge auch hervorgehoben. Peter Gagelmann, Alex sagte es, hat nicht den besten Ruf gehabt, aber das ist auch einer, wo du sagst, so, der hat sich ganz schön gemausert.
Absolut, also ich sprach ja davon, dass ich seit geraumer Zeit die Schiedsrichteransetzung tippe. Und wenn ich mir also überlegt hätte, vor 5 Jahren beim Spiel Bayern-Schalke oder Schalke-Dortmund Herrn Gagelmann anzusetzen, dann wäre das eher ein Scherz gewesen. Heutzutage ist es fast selbstverständlich. Er hat also jetzt 3 Topspiele innerhalb kürzester Zeit gehabt. Mhm. Bayern gegen Schalke, Schalke-Dortmund und Leverkusen-Bayern. Das ist schon ein klares Zeichen. Und bei ihm hat man aber eine Wandlung ausgemacht, wie ich sie sonst bei keinem Schiedsrichter beobachtet habe. Also es gibt ja immer mal Aufstiege, dass sich Schiedsrichter verbessern, dass sie an sich arbeiten. Aber bei ihm ging das ruckartig. Das wurde dann auch anerkannt, als Herr Fandl in den Schiedsrichterausschuss ging, da den Vorsitz übernahm. Da hat man ihm auch ein bisschen mehr zugetraut und er hat dieses Vertrauen auch absolut gerechtfertigt. Aber da ist ein richtiger Bruch, ein positiver Bruch hat da stattgefunden bei Gagelmann, der früher wirklich, ich beschreibe es da als Underdog, also wirklich jemand war, den man eher ja, in den unteren Bereich einsortiert hat und heute ist er ein Topmann. Was ein bisschen tragisch bei ihm ist, durch seinen späten Aufstieg hat das nie zum FIFA-Schiedsrichter gebracht. Wenn das früher gelungen wäre, wäre er sicherlich auch auf internationaler Ebene ein Topmann gewesen. So hat das leider nicht geklappt in seinem Fall.
Aber das ist ja auch so ein bisschen so in Deutschland, wir haben gute Torhüter und gute Schiedsrichter, so ungefähr. Das ist auch schwierig, dann da überhaupt reinzukommen. Und der ist ja immerhin Bundesliga-Schiedsrichter, was eh auch die allerwenigsten überhaupt schaffen. Dann gucken wir jetzt einmal kurz an die Spitze deiner Tabelle. Da ist Knut Kircher, hat die meisten Spiele von allen gepfiffen, wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht, und ist mit einer Note von 2,4 aktuell der Topmann in der Liste. Jetzt frage ich euch beide mal parallel, ist das aktuell der Beste, den wir haben?
Also ich will mir ja nicht selber widersprechen. Insofern wäre das ungünstig. Aber es gibt natürlich auch zwei. Es gibt einerseits die Statistik, die das ausweist. Die stimmt natürlich auch nicht immer komplett mit meiner Wahrnehmung überein, weil es ja auch so ist, dass es so gewisse Zufälle gibt und unglückliche Vorkommnisse. Aber ich denke, das spiegelt es schon ganz gut wieder. Für mich ist Knut Kircher der Topmann im deutschen Fußball, fällt auch jetzt nicht mehr international, hat aufgehört auf der Ebene, ist für mich schon nah an diesem Prototyp des Schiedsrichters. Ihm kommt auch so ein bisschen seine Physiognomie zum Vorteil, weil er eben ein großer Mann ist, der auch ein bisschen was ausstrahlt, dafür kann er nicht unbedingt was. Aber er hat die Ruhe weg, macht das sehr sachlich, macht auch wenig Fehler und hat genau die richtige Haltung zu so einem Spiel, das zu managen, so wie ich das bezeichnet habe, weil er wirklich das auch immer unter Kontrolle hält, versucht die Gemüter zu besänftigen und ich sehe eben auch traditionell eigentlich noch den Florian Mayer ganz gut, aber ich finde, Knut Kircher ist eigentlich da schon der Topmann. Ich sehe momentan keinen besseren.
Man muss bei ihm auch so ein bisschen dazu sagen, ich finde, er hat auch so das, was Florian Mayer ja auch auszeichnet, er hat in der richtigen Situation auch den richtigen Blick irgendwie drauf, den Leuten klar zu sagen, so, jetzt so und nicht anders oder dann auch mal ein bisschen entschuldigen zu sagen, ja komm, dafür willst du keine gelbe Karte. Und man kann aber ihm auch nochmal dazu sagen, der hat in 14 Bundesligaspielen nicht einmal gelb-rot oder rot zeigen müssen.
Und das auch, ist natürlich auch ein bisschen Glück. Also,
ne, natürlich, genau,
wenn es eine Tätigkeit gibt, muss er rot zeigen, aber da war, glaube ich, kein Fehler
an. Aber man muss an der Stelle auch sagen, dass das ja, was auf jeden Fall eine Rolle spielt, eine wichtige Rolle auch spielt, die Akzeptanz, die diese Schiedsrichter bei Bundesligaspielern haben und auch bei den Trainern natürlich haben. Und partiell auch kann man die Zuschauer durchaus dazu rechnen, denn die reagieren ja auch auf die eine oder andere Art und Weise, auf die Leistung der Schiedsrichter. Diese Akzeptanz spielt eine große Rolle. Die haben sie sich natürlich auch erarbeitet. Und wenn man sie sich einmal erarbeitet hat, nützt sie einem. Das heißt, Schiedsrichter, die schon länger dabei sind und die sich eben diese Akzeptanz verdient haben, werden sich im Zweifelsfall leichter tun. Das heißt natürlich nicht, dass da keine Tätigkeiten mehr passieren, das ist vollkommen klar, aber es heißt, dass sie unter Umständen die ein oder andere gelbe Karte weniger brauchen in Grenzfällen bei der Spielleitung als Schiedsrichter, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind und noch diese persönlichen Strafen, diese disziplinarischen Mittel stärker benötigen, um sich diese Akzeptanz zu verschaffen, von der sie dann später profitieren. Insofern ist es auch kein Wunder, dass die erfahrenen Leute relativ weit oben stehen. Bei Spox, ich habe jetzt gerade mal verglichen mit dem Kicker, da sieht es eigentlich ganz ähnlich aus. Da führt von den Noten, er ist auch Kircher ganz vorne. Auf Platz 2 ist da Tobias Welz.
Ja. Auch mal auf 3.
Ja. Und da kommt Wolfgang Stark und Florian Mayer. Also man, das sind auch zwei, die sind glaube ich dann bei Spox, das sind bei dir etwas weiter hinten.
Aber auch im vorderen Bereich. Herr Mayer ist so ein bisschen abgefallen, weil er in der Rückserie nicht mehr so stark ist.
Gut, aber das insgesamt, wenn man jetzt auch mal solche temporären Schwächephasen, die es auch bei Schiedsrichtern natürlich gibt, genauso wie Mannschaften auch eine Krise haben, kann es bei Schiedsrichtern mal nicht so gut laufen, wenn man davon mal absieht und einen längeren Zeitraum bedenkt, wird man, glaube ich, auch zu dem Ergebnis kommen, dass die Schiedsrichter, die sich da oben befinden, sind ja dann auch diejenigen, die international auch pfeifen und auch international Spitzenspiele bekommen und man merkt schon auch einfach, dass das kein Zufall ist, sondern dass sich da einfach Fähigkeit, Erfahrung, Reife etc., dass die einfach zusammenkommen und einfach zu einem sehr, sehr guten Schiedsrichter führen.
Und zum Gesamtbild gehört natürlich die Akzeptanz dann auch dazu. Ja. Und dann haben wir natürlich unsere Top-Schiedsrichter, die wir alle kennen, die wir alle auf dem Schirm haben. Knut Kircher, Wolfgang Stark, Dennis Eitekind, um jetzt nochmal 3 rauszunennen. Aber was ja vielleicht ein bisschen interessanter ist, was glaubst du, welches sind so die Top-Schiedsrichter der Zukunft? Wo siehst du am meisten Potenzial in der Bundesliga bei den Leuten, die da vielleicht noch ein bisschen jünger sind und in Zukunft eine große Rolle spielen könnten?
Ja, also ich habe jetzt auch im aktuellen Schiri-Check mal 2 Namen rausgegriffen von 2 jüngeren Schiedsrichtern. Tobias Welz und Felix Zweier. Zweier gilt gemeinhin so als einer der absoluten Hoffnungsträger. Er hat jetzt zuletzt nicht so eine gute Figur gemacht, aber das kann, wie gesagt, auch eine kurzfristige Erscheinung sein. Das muss man so erwähnen, sollte man vielleicht aber auch nicht überbewerten. Also ihm traue ich das grundsätzlich schon zu. Tobias Welz ist für mich selbst auch eine kleine Überraschung, muss ich ehrlich sagen. Den habe ich selbst in seinen bislang 2,5 Jahren zunächst etwas kritischer gesehen. Aber wir haben ja davon gesprochen, dass Schiedsrichter nun auch immer eine Entwicklung durchmachen. Mhm. Und warum soll das bei ihm nicht möglich sein, dass er sich richtig zum Topmann mausert? Was mir bei ihm jetzt zusehends besser gefällt, ist eben diese Ansprache an die Spieler. Sehr klar, sehr deutlich. Er hat vielleicht auch nicht so immer das freundlichste Auftreten, wie das vielleicht beim Florian Mayer so ist, aber das muss auch gar nicht unbedingt sein. Dann lieber eine klare Linie, dass die Spieler wissen, wo sie dran sind.
Und muss ja auch jeder seinen eigenen Stil entwickeln.
Eben, genau, nein, also das wäre auch komplett unfair, jetzt den einen an dem anderen zu messen und sagen, du musst so sein wie der. Das finde ich auch nicht okay. Insofern muss man das einfach auch mal positiv und neidlos anerkennen, wenn sich ein Schiedsrichter macht, wenn da eine positive Entwicklung abzusehen ist. Und warum nicht bei Tobias Welz? Ist jetzt auch nicht der allerjüngste. Ja, da haben sich die Maßstäbe ja auch ein bisschen verschoben. Früher sind die Schiedsrichter ja Mitte, Ende 30 so ein bisschen dazu gekommen. Er ist jetzt 35. Heutzutage ist man ja schon in den 20ern mit dabei in den Profiligen. Also ist er natürlich auch nicht der allerjüngste, hat aber noch ein paar Jährchen Zeit und halte ich durchaus für möglich, dass er ein guter Mann wird. Ansonsten auf die nächste Zeit gesehen haben wir natürlich, wenn jetzt einige Schiedsrichter abspringen wegen der Altersgrenze, erstmal so Leute wie Brüch und Gräfe, wobei Brüch es jetzt schon ist. Der ist eigentlich schon international fast die Nummer 1, ne? Muss man so sagen.
Würdest du dem zustimmen, so ja, bei der Auswahl?
Gehe ich absolut mit, nach meinem Eindruck zumindest. Ich muss dazu sagen, ich habe das nicht so akribisch ausgewertet. Das basiert bei mir dann eher darauf, was ich gesehen habe, was ich ohne jetzt einzelne Entscheidungen zu begutachten, aber eher so im Trend von dem, was ich bei Betrachtung der Spiele im Fernsehen und auch im Stadion mitbekommen habe, gehe ich da absolut mit. was Brüch betrifft, ist so ein bisschen der Kronprinz eigentlich von Wolfgang Stark, also derjenige, der so die nächste Nummer 1 dann sozusagen wird. Das ist eigentlich auch schon ausgemachte Sache. Tobias Wels, auch da gehe ich mit Patrick absolut mit, auch einer gewesen. Ich will gar nicht sagen, dass ich skeptisch gewesen bin, aber es war so ein bisschen, am Anfang habe ich gedacht, gut, warten wir mal ab, was aus ihm wird. Und dann hat er einfach immer wieder in Spielen auch von sich reden gemacht mit mutigen Entscheidungen. Das führt dann auch mal dazu, dass er dann irgendwie in einem, nämlich daran, dass, ich glaube, es war in der letzten Saison, in der vergangenen Saison beim Spiel Hertha BSC gegen Bayern München, glaube ich, 3 Strafstöße für die Bayern gegeben hat.
0-6.
Das ist dann 0-6 ausgegangen. Jetzt kann man natürlich das sagen, Gähn, 3 Strafstöße für Bayern, super mutig so. Aber das ist halt einfach auch so, da werden auch schnell Konzessionen gemacht an der Stelle. Hätte es ja andersrum genauso gesagt, darauf kommt es ja jetzt nicht an. Oder dass man eben, gibt es eben Schiedsrichter, die sagen, ich gehe auch das dritte Mal auf den Punkt. Oder jetzt eben bei dem Spiel Hamburg gegen Augsburg, wo man sagt, jemand, der sowas sieht wie das Foul von Beister, das, man hätte ihm ja gar keinen Vorwurf machen können, wenn er hinterher sozusagen von der Zeitlupe entlarvt worden wäre, bei einem Fehler, wo man dann gesagt hätte, naja gut, das war aber auch so ein hinterhältiger Tritt von Beister, das konnte er gar nicht sehen, hätte Verständnis gehabt. Man hätte sich überlegen müssen, wird er jetzt nachträglich angeklagt? Er hat's gesehen und das finde ich bärenstark, weil das nicht einfach war, gerade in diesem Bewegungsablauf, wenn man es in der Originalgeschwindigkeit sieht, im Grunde nicht zu erkennen. Insofern fällt er immer wieder positiv auf und würde da auch sagen, also definitiv einer, der wahrscheinlich schneller als andere auch mit wirklich richtig guten Spielen dann bedacht werden wird und ja auch schon eigentlich keiner mehr ist, der nur noch Spiele bekommt, von denen man bei der Paarung davon ausgeht, dass sie jetzt nicht so gravierend sind. Aber wie gesagt, insgesamt gehe ich da vollkommen mit und kann das auf jeden Fall nachvollziehen, wie da so benotet worden ist und was da so für Trends und Tendenzen aufgemacht werden.
Insgesamt, was hast du für ein Gefühl, die Schiedsrichterschar in Deutschland, sind wir da gut aufgestellt? Hat sich das in den letzten Jahren irgendwie mal verschoben?
Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu optimistisch, aber sehe die deutsche Schiedsrichtergilde doch relativ positiv. Also es gibt immer eine Menge zu kritisieren, aber die gibt es in jedem Land. Das ist schon relativ professionell aufgezogen, auch bei allem, was man kritisieren kann. Aber wir haben doch eine Reihe an guten Schiedsrichtern. Ich glaube, man muss die auch hervorheben. Es gibt einige, wo ich selbst sage, da bin ich nicht so ganz d'accord, dass die auch über Jahre in der Liga bleiben. Das ist so ein bisschen das, da könnt ihr jetzt auch einen Namen nennen, muss aber nicht unbedingt sein.
Kann man ja auch nachlesen.
Genau, kann man. Aber ich finde, wenn es darum geht im internationalen Vergleich, da muss man eben die Stellvertreter herausheben. Und da gibt es so einige Namen wie Knut Kircher, auch wenn er jetzt nicht mehr international pfeift, aber er hat. Oder Florian Mayer oder auch der umstrittene Wolfgang Stark, der für mich trotz aller Kritik letztlich noch ein guter Mann ist. Oder jetzt Brüch, der wohl dann der Topmann ist. Also da gibt es doch einige. Also, und das haben andere Länder eigentlich nicht so. Also wenn wir jetzt sagen, so 5, 6 richtig gute Leute, die sucht man in anderen Ländern in der Quantität dann doch eher vergebens. Insofern würde ich sagen, können wir, auch wenn viele jede Woche, jedes Wochenende etwas erzürnt sind über die Schiedsrichter, was ja auch emotional vollkommen okay ist, aber können wir in der Gesamtheit doch ganz zufrieden sein und brauchen uns da auch international überhaupt nicht zu verstecken.
Patrick ist ganz positiv, Alex, wir beide ja sowieso. Von dir, von deiner Seite, vielleicht noch irgendein Wunsch an den Schiri-Check?
Habe ich eigentlich nicht. Ich wollte ganz gerne wissen, auf welcher Grundlage eigentlich woran die Fehlentscheidungen festgemacht werden, also was als Fehlentscheidung gilt und überhaupt gezählt wird. Denn wenn ich da den Schnitt sehe, so und so viel, also keine Ahnung, 0,5 oder 0,83 oder 1,2 Fehlentscheidung pro Spiel, war mir immer so klar, nicht so klar, was fällt denn jetzt da drunter? Denn natürlich entscheidet man auch mal vielleicht einen Einwurf in die falsche Richtung oder keine Ahnung. Also da war mir jetzt vorher nicht so ganz klar und nicht so ganz transparent, was wird denn da dann als Fehlentscheidung gewertet, das auch sozusagen Noten und damit bewertungsrelevant ist und was zählt nicht dazu? Und das ist mir jetzt klarer geworden. Insofern hat das auch dazu gedient, mir das Ganze nochmal näher zu bringen und mir deutlicher zu machen, auf welcher Grundlage sozusagen die jetzt originäre statistische Erfassung beruht. Dass der Rest natürlich immer auch subjektiv ist und bleiben muss, ist mir vollkommen klar. Aber das ist ja auch absolut richtig so. Es ist ja bei einer Schiedsrichterleistung immer wie mit einem Deutschaufsatz. Die einen finden, das ist alles ganz wunderbar und flüssig, ne, und geben halt die 1,5 und bei den anderen sagen, naja, hat ein bisschen gestockt, da ist noch Verbesserungsbedarf und geben mal nur eine 3-. Wer will das schon an ausschließlich objektiven Kriterien festmachen? Geht nicht. Insofern sind immer auch persönliche Vorlieben dabei, die sind bei Patrick und bei mir relativ ähnlich. Insofern finde ich mich da auch durchaus wieder, muss dazu sagen, soweit ich es beurteilen kann. Denn in der Intensität wie Patrick vollziehe ich jetzt die Leistung nicht nach, beziehungsweise ich gucke mir halt, also ich sehe einfach nicht 9 Spiele am Wochenende und auch nicht danach in voller Länge und habe deswegen, glaube ich, dass Patrick einfach nochmal eine ganz andere Grundlage hat, auch zu sagen, ich sehe das dann halt auch über die volle Distanz.
Also von unserer Seite top Arbeit, wir lesen das immer gerne, ihr solltet das auch mal lesen, wir haben das direkt unter unserem Blogbeitrag dann verlinkt und wir werden da auch, wenn es dann die nächsten Folgen gibt, dann auch immer gerne darauf hinweisen. Wenn ihr irgendwelche kritischen Anmerkungen habt, dann meldet euch, dann geben wir das auch gerne weiter an Patrick.
Gerne.
Freuen uns, dass wir so ausführlich mal über den Schiri-Check reden konnten und werden das kritisch begleiten hier bei Colinas Erben.
Boah, Mertesacker.
So, zum Abschluss unserer heute etwas längeren Ausgabe von Colinas Erben haben wir noch 3 Tweets, die wir gerne beantworten. Zum einen jetzt müsste ich meine eigene Schrift lesen können. Hausi-Fan heißt es, glaube ich, bei Twitter gefragt. Arndt Zeigler fragt sich gerade bei Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, ob Spieler während des Spiels Alkohol trinken dürfen.
Wobei er ergänzt hat, aus medizinischen Gründen.
Ja.
Soweit ich weiß. Und das ist ja das Entscheidende daran. Sie dürfen, sofern das betreffende Mittel nicht auf der Dopingliste steht.
So einfach kann es manchmal sein.
Darf ich kurz einhaken? Schiedsrichter denn auch? Herr Einfelder durfte es auf jeden Fall. Ne?
Da ging es ja nicht darum, dass er das während des Spiels getan hat.
Aber die Wirkung war noch da auf dem Spielfeld, wenn ich mich richtig entsinne.
Das war auch alles nachhaltig. Medizinisch bedingt.
Okay.
Paulsen09 fragt, der hat das, glaube ich, während oder kurz nach dem Spiel von 96 in Gladbach geschrieben. Warum können unsere Schiedsrichter nicht mal lachen und zeigen, dass Fußball Spaß machen kann? Er spielt da auf Gräfe an.
Also ich finde, wir müssen den Schiedsrichtern einfach ihre Persönlichkeit zubilligen. Der eine ist, wie er ist. Und der eine lacht, der andere nicht. Und manche Situationen geben es auch nicht her. Also würde ich nicht so gelten lassen, ihnen daraus einen Vorwurf zu machen.
Und auch nicht alle Spieler lachen die ganze Zeit und haben trotzdem Spaß am Fußball.
Und es gibt genug Schiedsrichter, die tatsächlich auch lachen. Denke an Florian Mayer beispielsweise, der oft Situationen mit einem Lächeln entkrampft. Denke auch an Peter Gagelmann, den ich ein paar Mal beobachten durfte ja am Samstag in Zwiegesprächen mit Spielern. Auch da war durchaus ein Lächeln dabei. Das muss situativ geschehen. Das kann man so grundsätzlich nicht sagen. Wie gesagt, ist letztlich ja auch eine verdammt ernste Angelegenheit, nicht?
Immer.
Das war gar nicht Bill Shankly zitieren.
Der User Ungerührt hat noch die Frage, nach dem Abpfiff kann es aber auch noch Karten geben, oder?
Nach dem Abpfiff kann es Karten geben, unter der Voraussetzung, dass der Schiedsrichter sich noch auf dem Platz befindet. Das ist in früheren Zeiten auch mal anders gewesen. Da war mit dem Abpfiff die Strafgewalt des Schiedsrichters auch beendet. Und wenn da noch einer eine Tätigkeit begangen hat, ist der vielleicht noch in den Spielbericht eingetragen worden. Was man aber nicht getan hat, war, ihm eine rote Karte zu zeigen. Das ist heute anders. Wenn da einer tätig wird, steht er nicht nur im Spielbericht, sondern bekommt auch den roten Karton präsentiert. Wie gesagt, die Grenze wird dort angesetzt, wo der Schiedsrichter das Spielfeld verlässt, wenn er unten ist. Und dreht sich um und sieht, wie sie da geprügelt wird, dann kann er keine rote Karte mehr zeigen, aber auch da kann er natürlich in den Spielbericht eintragen, was er gesehen hat. Die Frage lautet da ja nun explizit danach, wie lange kann er noch Karten zeigen? So lange, bis er das Spielfeld verlassen hat.
Besser hätten Patrick und ich es auch nicht erklären können. Vielen Dank, Alex Feuerherd. Das soll es dann für heute leider schon wieder gewesen sein. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Gastfreundschaft hier in Hennef bei Patrick Völkner.
Ich habe zu danken, dass ihr den Weg hier in diese Metropole gefunden habt. Das ist ja nicht so einfach aus Köln. Ne?
War eine wunderschöne Fahrt. Regen und dunkel.
Vielen Dank. Das sagt schon alles. Ja.
Nein, war uns eine große Freude. Hat viel Spaß gemacht, war sehr informativ und soll nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns hier bei Colinas Erben mal zusammen über Schiedsrichter unterhalten. Und wer dich hören will, der kann das ja auch an anderer Stelle tun, denn du machst doch deinen eigenen Podcast.
Richtig, der kommt eigentlich fast jeden Montag raus. Im Sportradio 360 habe ich eine Reihe, die nennt sich Blogspot 360. Da diskutiere ich immer mit 3 Usern, mit 3 Bloggern besser gesagt, über ihre Vereine und über die Lage der Liga. Da kommen die Schiedsrichter auch manchmal vor, ist immer eine ganz launige, lustige Sache. Und ich glaube, einer aus dieser Runde war auch schon mal mit dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der andere wahrscheinlich auch bald.
Könnt ihr dann ja mal nachhören. Werden wir auch direkt bei Fokus Fußball dann unter diesem Podcast verlinken. Auf jeden Fall von uns auch eine Empfehlung. Ja, Männers, dann schönen Dank Patrick, schönen Dank Alex.
Immer wieder gerne.
Und bevor es wieder Beschwerden gibt, Alex, darfst du noch jetzt was auf Latein loswerden?
Ich habe gerade keinen, mir fällt gar kein Spruch ein.
Soll ich
vielleicht vorbereitet.
Werden? Ja, bitte.
Im Sinne der Schiedsrichter, aber den hatten wir schon. Errare humanum est ist, glaube ich, zu simpel, oder?
Kann man sagen, wir können jetzt auch sagen, alia iacta est.
Oder noch ein bisschen intellektueller zum Schluss. Quid tibi fieri non vis ne alteri feceris.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Klaas Rehse, das waren Colinas Erben. Vielen Dank fürs Hören.
Hertha, Hertha ist ein bisschen schlecht. Richtig.
Also ich mag Hertha.
Auf wei, auf wei, auf wei. Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast von fokus-fußball.de. Bestellt doch auch den Newsletter auf fokus-fußball.de.